Oh Mann, ist das klemmt das schon. Oh Mann.
Komm, leg ich mal weg. Also hast ja schon. Wir nehmen erstmal eine neue Folge auf.
Herzlich willkommen, Judendach. Heute begrüße ich euch aus gegebenem Anlass mit diesem Dialekt. Heute darf ich es. Wir sind hier bei einem echten Öscherjung beim Johannes Lang.
Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Immer, das hast du wunderbar gemacht. Das hast du wunderbar gemacht.
Ja, immer, das freut mich jetzt.
Hat er schon mal gemacht, ne?
Ja.
Kannst du glatt hier hinziehen.
Immer. Ja, sehr.
Ja, das ist doch schon mal gut.
Freut mich, dass ihr da seid.
Ja, immer, wir freuen uns immer. Wir
freuen uns, dass du da Zeit für hast, immer.
Das ist sehr, sehr, sehr gerne. Sehr gerne.
Also, wir kennen dich ja, sag ich mal, aus Social Media und all so ein Gedöns und drumherum. Aber vielleicht ja der ein oder andere Hörer nicht. Stell dich doch mal netterweise vor. Wer bist du denn?
Ja, mein Name ist Johannes Lang. Man kennt mich auch unter dem Spitznamen Jones. Ich bin Mitgründer der Firma How Deep. Hab das mit dem Frankie gemeinsam aufgebaut. War aber da immer quasi der Kopf im Hintergrund. Und ja, vor kurzem, viele haben es vielleicht mitbekommen, viele, die es noch nicht wissen, nicht, haben wir uns halt getrennt in Freundschaft. Und jetzt bin ich quasi Geschäftsführer der Firma Red Bucket. Das ist ein Online-Shop für Autopflegeprodukte, kann man sagen. Und ja, soweit von mir.
Du hast ja gerade schon angesprochen, Mitgründer von How Deep. Mhm. Aber du bist ja nicht irgendwann mal aufgewacht, hast gedacht, so, ja, alles klar, How Deep, das ist der Weg. Mhm. Wie ging denn so generell der berufliche Werdegang los? Ist das immer Plan A gewesen? Oder erzähl mal, ne? Wir sind ja unter uns hier.
Das ist ganz spannend. Ich hatte eigentlich nie so einen Plan A. Ich hatte auch nie einen Plan B. Ich bin einfach so ein Lebemensch. Kurz zu meiner Geschichte. Ich habe nach der 10 das Gymnasium abgebrochen, weil ich eigentlich Autoverkäufer werden wollte. Also es war mein Kindheitstraum, immer Autoverkäufer zu werden.
Also Auto war schon immer
Thema. Auto war schon immer da. Ich konnte schon mit 4, 5 Jahren jedes Auto beim Namen nennen.
Krass.
Und das war schon immer so ein Ding. Halt auch Einzelkind. Mich konnte man damals mit dem Matchbox-Parkhaus in die Ecke parken. Und da war ich für Stunden beschäftigt. Ja, dann habe ich halt den Kfz-Mechatroniker gelernt, weil es war so, dass bei Mercedes, wo ich hin wollte, kann man erst Autoverkäufer ab 25 werden.
Ach, generell bei Mercedes oder da, wo du hin
wolltest? Ich war in der Niederlassung und ich glaube, dass das dann generell beim Konzern so ist, ja.
Okay.
Aber ohne Gewähr, die Aussage. Nicht. Kann sein, dass mittlerweile auch anders ist. Damals war das so. Damals war das so. Und dann habe ich mich halt für den Weg entschieden, okay, dann machst du Kfz-Mechatroniker. Dann bist du am Ende des Tages auch der Ahnung hat davon, was er verkauft.
Beim Verkaufen, ja.
Ich würde sagen, ist ja eigentlich schon mal ein guter Ansatz, ja, ne? Ein guter Weg.
Genau. Hab dann in der Ausbildung aber schnell gemerkt, dass das nicht so mein Ding ist. Ich habe bei euch im Podcast gehört, dass es bei dir eine ziemlich ähnliche Geschichte war. Man merkt in der Werkstatt dann halt schnell, ob das so sein Ding ist. Mhm. Vor allem, wenn man dann halt die Kollegen sieht, die halt irgendwie schon 20, 30 Jahre dabei sind. Und bei Mercedes war das Problem, dass halt jeder Geselle Meister ist. Und du quasi nur drauf wartest. Also jeder hat einen Meister, aber arbeitet nicht als Meister und wird dementsprechend natürlich auch nicht als Meister bezahlt.
Ah, okay, das ist natürlich hart. Ja. Weil ich meine, der Meister ist schon nicht günstig, bezahlen die Betriebe eigentlich im seltensten Fall nur, wenn sie wirklich.
Doch, Mercedes schon.
Also, immer?
Generell? Du kannst das auf freiwilliger Basis machen, aber du musst dich quasi dafür bewerben. Mhm. Und da kann ich dir jetzt keine Statistik sagen, wie das war, wer das selbst bezahlt hat und nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall ist mir halt aufgefallen, immer, du musst hier auf jeden Fall 10 Jahre erstmal Wartungen machen, bevor hier irgendwie die Karriere weitergeht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, also ich weiß, wie alt war ich da? 16, 17? Das kann es nicht sein. Und dann habe ich ein Semester Maschinenbau studiert. Das war halt dann so der logische Weg. Beziehungsweise musste ich ja das Fachabi machen, Metalltechnik.
Ich wollte gerade fragen, also, was war das für eine Ausbildung?
Aber das sind so krasse Parallelen gerade. Ja.
Und habe dann halt ein Semester hier in Aachen, studierst du Maschinenbau, die sind dafür bekannt, ein Semester Maschinenbau gemacht, habe dann aber auch für mich festgestellt, so, das is it nicht. aber einfach auch, man kann behaupten, ich mach's mir da oft ziemlich leicht, aber das war einfach nicht so mein Schlag Mensch. Und da ging auch schon so der Weg in die Selbstständigkeit los während des Studiums. Ich habe dann angefangen mit Freunden, ich glaube, das war mit 17 oder 18 haben wir unsere erste GbR gegründet. Und
schon
haben,
früh, ne?
Ja.
kann man sagen.
Früh, ja. Und haben Partys veranstaltet. Mhm. Und zwar hatte ein Kumpel damals, stand seine Abi-Party an. Und meinte so, hör mal, es gibt nur Krach in den Abi-Stufen um die Partys. Es gibt ja dann so einen, jemanden, der für die Finanzen zuständig ist und jemanden, der dann den Abi-Ball veranstaltet oder organisiert. Und da gibt es nur Streit. Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann lass mal eine Firma machen, dann bieten wir das den Schulen an, das zu organisieren. Und so ist es dann gekommen. Währenddessen habe ich angefangen, dann BWL zu studieren. Zwischendessen noch gejobbt hier in Stolberg, das ist hier in der Nähe von Aachen, Waschmittelproduktion, immer so Ferienjobs gemacht, also immer auch gearbeitet. Das war mir immer wichtig, gerade wenn du BWL studierst und gerade, dass du halt weißt, was Arbeit ist und auch, wo das Geld herkommt. Wobei ich das ja zugegebenermaßen auch in der Ausbildung schon gelernt hatte. Und dann ist es halt weiter in diesem Party-Business gelaufen. Irgendwann haben sich die Wege dann verlaufen und diese GbR, die aus 3 Leuten bestand, hat sich quasi aufgeteilt und wir sind zu unserer eigenen Wege gegangen. Und ich bin dann nach Aachen gegangen, ins Partyviertel, die Pondstraße war das damals, oder ist das immer noch, wo halt so die Party zu Hause ist in Aachen. Und hab halt da Partys organisiert. Also alles, was ihr euch vorstellen könnt, 90er-Partys, Oldie-Partys, auch Techno-Events, alles wirklich kreuz und quer. Hab dann auch angefangen, selber aufzulegen.
Also hast du, kann man schon mal festhalten, eine ziemlich wilde Zeit hinter dir.
Ja,
auf jeden Fall. Hast du das immer in verschiedenen Clubs so gemacht oder immer in so einem Stammclub oder was?
Ja. Also ich
habe immer überall quasi.
Ich habe in vielen Clubs hier im Bereich oder im Umkreis aufgelegt und habe auch in vielen verschiedenen Clubs Partys gemacht. Und habe so damals über meinen Grafiker auch den Frankie kennengelernt, weil ich bei meinem Grafiker saß. So auch der Weg überhaupt zu diesem ganzen Designzeug. Ich war schon immer kreativ und wollte das schon immer so haben, wie ich mir das vorgestellt habe. Und habe dann damals den Grafiker gefunden, der mir quasi erlaubt hat, mich daneben zu setzen und ihm einfach zu sagen, was er tun soll. Weil ich mit Photoshop, Illustrator nicht umgehen konnte. Und das war halt für mich eine super Sache, weil sonst hast du halt immer so eine so ewige Korrekturstufen. Du sagst halt einem Grafiker, ey, ich mach die und die Party und dann schickt er dir was und dann sagst du, ja, sorry Bro, aber das
war so. Kannst du andere Party meinen? Meine ist
das nicht. War gut, das war immer gut, aber das war halt nicht, was ich wollte. Und wenn du am Ende oder wenn du der Kreative bist, dann und ich bin dazu auch noch so ein krampfhafter Perfektionist, das muss dann immer schon so sein, wie ich mir das vorgestellt habe. Und bei dem Grafiker saß ich dann und Frankie saß quasi auf dem Wartestuhl, weil er das, glaube ich, genauso gemacht hat, wie ich und auch immer daneben saß. Und dann habe ich mir erzählt, immer, ich habe die und die Party vor. Und auf einmal sagt der Frankie dann, den ich auch schon vom Sehen natürlich kannte aus der Partybranche, ja, dieselbe Idee hatte ich auch. Ich habe das auch schon mit allen Clubs abgeklärt. Also es war die Idee, eine Party in allen Clubs zusammen zu machen.
Cool.
Die Idee hatte ich auch. Dann lass uns einfach zusammen machen.
Also der zu dem Zeitpunkt auch einfach so seine Party so gemacht,
genau,
in der gleichen Szene, quasi gleiche Viertel da.
Genau. Ach, okay,
krass, war ein Zufall.
Und dann haben wir das zusammen gemacht. Dann habe ich, glaube ich, zuerst die erste Party für Frankie gearbeitet und da so ein bisschen VIP-Betreuung gemacht von einem ziemlich hochkarätigen DJ, den er gebucht hatte. Und die nächsten Partys haben wir dann zusammen gemacht, unter dem Namen Eine Nacht in Aachen. Und haben dann einmal im Jahr halt diese Party gemacht, über 2-3 Jahre und auch weitere Events gemacht. Und ich habe halt weiter BWL studiert. Und dann kam es so, dass es mir durch die Partys und den Erfolg dann irgendwie so finanziell so gut ging, dass ich Geld hatte für ein Auto. Also ich habe, um das jetzt zum Auto zu bringen, damals halt Roller-Tuning, ihr kennt es, haben wir alle gemacht, war die The Fast and the Furious-Zeit, ne, wo auch mal eine Neonröhre unterm Speedfight hing.
Ja, sicher.
Vielleicht auch zwei.
Vielleicht auch, oder auch eine Ersatzröhre im Helmfach, falls mal angehalten wird.
Ja, auch das, ja.
und dann habe ich mir im Wissen, also ich hatte dann einen VW Lupo, so mit 18, der war auch ganz, ganz schlimm verbastelt, also da kann man sich heute echt für schämen.
Von dir, oder?
Ja, also das war wirklich, also das war so die Zeit, wo es cool war, so ein Audi Single Frame Grill.
Okay. Ja. Und dann im Lupo ist aber auch schon eine richtige Ansage, ne?
Böse Geschichte. Dann hatte der auch noch so eine zweifarbige Airbrush-Lackierung.
Oh, der Arme.
Ja, das war
ja, wo heißt der Arme? Das war die Zeit. Da muss man auch dazu sagen, aus heutiger Sicht denkt man sich, oh Gott.
Also damals war das auf jeden Fall top of the notch mit 60.
Ja, also
das war ganz wild.
Ja, kenne ich alles.
Den Wagen habe ich dann verkauft und habe mir zum Anfang des Studiums einen Fiat Grande Punto gekauft, im Wissen, dass ich Fiat persönlich so unattraktiv fand, dass ich mir dachte, okay, den tunst du wenigstens nicht.
Lass mich raten, hat nicht ganz geklappt.
Naja, hat nicht geklappt. Ich bin dann zu Car-Hi-Fi übergegangen und habe das Ding dann halt erstmal komplett mit Bitumen ausgeschlagen.
Geil.
Und habe da halt richtig Gas gegeben. Aber ja, in einem
Partyveranstalter braucht eine vernünftige Musikanlage.
Ja, sehr. Und dann ging das los, ne, mit den ausfahrbaren Monitoren. Und,
ja, das war die Zeit dann. Ne?
Stimmt. Das war dann die Zeit. Und dann halt Studium. Ging einem finanziell ganz gut. Und dann habe ich gesehen, dass so A6, 4F, die sind nicht so teuer. Also die konnte man damals bezahlen. Ich wollte auch, Motor war mir egal. Ich wollte einfach 2 Liter Diesel haben. Das war auch ein Schalter, das war okay. Das war bezahlbar, das Auto. Und dann habe ich mir halt einfach einen schwarzen A6 Avant gekauft. Grundsolides Auto.
War zu der Zeit aber auch nicht so alt, oder? Dann wahrscheinlich?
Boah, das war ein Facelift. Ich glaube, der war von 2010. Aber der war, ich kann das ja sagen, das Auto hat, glaube ich, damals 15.000 Euro gekostet. Mhm. Also das war okay, der hat halt was gelaufen, aber als 2 Liter Diesel, 170 PS, gutes Auto. Dann hatte das Auto den Vorteil, dass ich in der Uni auf dem Professorenparkplatz parken konnte, weil das...
Man ist so mitgeschwommen, ne? Mit den erwachsenen
Richtig,
Plätzen, ne?
Richtig.
Der Professor hat mit seinem Golf dann auf dem Schülerparkplatz geparkt und den Platz gemacht.
Es hatte aber auch den Nachteil, dass halt jeder gedacht hat, dass ich einfach irgendwie das Vertreterauto von meinem Vater fahre.
Mhm.
Ja, und wenn das Tuning so ein bisschen im Blut ist, dann kratzt das natürlich an einem. Ja, und dann ging es halt wieder los. Ne? Dann, es war damals, glaube ich, es war 2012. Ja, das kann doch nicht hinkommen mit dem A6, der war dann 2008. Keine Ahnung, Leute, ich weiß nicht, wann ein Facelift war. Ist auch egal.
War das dann der, der nachher so in diesem gelb foliert?
Ja, genau. Ja, genau, das Auto. Und ich habe damals mal die VW Speed gelesen und es muss 2012 gewesen sein. Erster Golf 7, glaube ich, ultra flach von K-Custom war da drin. Und da dachte ich mir, ja gut, K-Custom, das wird die Adresse sein für tiefe Fahrwerke. Und dann bin ich nach Würzburg gefahren und habe ich dann halt einen H&R Deep einbauen lassen. Ja, und dann ging das Ganze halt seinen Lauf. Ne? Dann musste das Ding auf einmal gelb sein. Das war, glaube ich, erst mattgrau und dann gelb. Und so ging das los. Und Frankie war halt damals ja auch in seiner Jugend, halt Golf 2 etc. hat der durchgemacht. Das ist ja ein paar Jahre älter als ich. Und der hat gesagt, oh Johannes, das gefällt mir gut. Der hat damals eine A-Klasse gefahren, glaube ich. Und er hat sich dann Golf 6 GTI geholt. Und dann nahm das Ganze so seinen Lauf. Wir hatten keinen Bock mehr auf Nachtleben. Ich habe teilweise 3 Partys die Woche gehabt. Ich hatte noch eine Mittwochsparty. Und dann ist Leben halt durch. Ne?
Also
halt
Mittwochs, Freitag, Samstags?
Ja, ja.
Boah, okay, schon hart. Ja,
also dann bist du halt komplett Schrott auch. Ne?
Glaube ich.
Und dann haben wir halt angefangen, zu Tuning-Treffen zu fahren, hier in der Umgebung, Belgien, Holland. Und haben festgestellt, dass das, das war damals so, dass das halt viel Hardstyle ist, viel laute Musik, viel Essen aus der Fritteur und allgemein, das war halt, das hat uns irgendwie nichts gegeben. Dann gab es immer noch Pokale und immer diese Vorfahrerei und dann diesen Hate, wer kriegt hier einen Pokal und wer nicht. Und wir halt als, ich sag mal, Eventmanager haben gesagt, ja komm, lass doch mal sowas machen. Und so ist dann damals quasi das erste Burger-Barbecue in Stolberg entstanden.
Und jetzt kommt's, muss ich kurz eingrätschen. Den Sticker habe ich heute noch.
Ja, ich habe es gehört. Ich habe es neulich in einer alten Folge gehört. Ja. Bei euch. Ich bin jetzt offiziell auch Fan. Also, seitdem ihr angefragt habt, höre ich jede Nacht euch zum Einschlafen.
Ach, schön.
Und so ist das dann entstanden. Und dann fing das damals so an. Es gab damals dieses Automotive Closing. Das war noch sehr am Anfang. Mhm. Also es gab halt Felgentilt und Sauerkrauts, glaube ich. Sonst gab es da
keinen. Ja, diesen Sauerkrauts gibt es seit 2009, ja.
Ja, ja. Es war aber auch so bei Felgentilt so gerade. Es gab gerade, glaube ich, so die erste Snapback, zweite Snapback. So, das ging gerade los. Und dann haben wir halt gesagt, oder die Leute haben es erfragt, so, kann man denn von euch auf dem Event mal ein T-Shirt kaufen?
Mhm. Und aber ganz kurz, kennst du unseren Zettel hier oder was? Das ist ja gespenstisch, ist das ja fast. Der rattert hier durch, die könnt ihr abhaken. Jo, hat er erzählt, Frage wollen wir auch nicht mehr stellen, hat er auch erzählt. Wahnsinn. Wir sind nämlich tatsächlich jetzt gerade an dem Punkt, der steht hier, hau deep mit dem Fragezeichen hinter, vom Treffenveranstalter zur Fashion Brand.
Ja,
ja bitte, weiter geht's.
Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das aus der Entfernung safe nicht lesen könnte. und so ist das dann halt, also es war nie geplant, alles nicht geplant. Und so ist das dann halt standen. Wir haben dann damals noch die ersten Sachen, die liefen noch so auf Vorbestellung, weil wir halt auch keine Kohle hatten. Also wir haben mit 500 Euro angefangen, die jeder da reingelegt hat. Und dann kam die erste Cap und dann ging das immer weiter. Und so ist das ganze Baby dann gewachsen. Frankie wollte damals unbedingt mit YouTube anfangen. Ich war da immer sehr skeptisch, muss ich auch ehrlich sagen. aber hab ihn da machen lassen. Also das war eigentlich auch immer so unser Rezept, dass ich mein Ding mache und er sein Ding macht.
Du warst ja immer eher so auch hinter der
Kamera. Ja, ich habe mich da von Anfang an für entschieden, dass ich hinter der Kamera sein möchte. Mittlerweile seht ihr ja, gehe ich andere Wege. Aber das war damals für mich immer super. Auch wenn ich das jetzt 2019 EMS gesehen habe, was da mittlerweile abgeht um Frankie, dann war ich immer froh, dass ich der bin, der dann noch in Ruhe rumlaufen kann.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ja,
hätte ich auch überhaupt keinen Spaß haben, muss ich sagen.
Ja, ist schon, schon sehr viel Trubel immer, ne?
Ja, das ist wirklich, wirklich. Und da sind wir ja noch ganz weit von anderen Namen entfernt. Aber trotzdem, das war für mich immer der richtige Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es wurde dann immer größer, Mitarbeiter kamen. Und irgendwann haben wir beide einfach gemerkt, so im letzten Jahr, wir sind einfach zwei Alpha-Tiere. Frankie wollte mehr so in diese Entertainment-Richtung und Twitch und YouTube. Und ich wollte halt immer so real fresh Fashion Brand machen, so cool aussehen. Und das hat sich halt irgendwie nicht mehr überschnitten. Und dann haben wir einfach gesagt, so bevor das jetzt hier irgendwie in Streit ausartet und wir uns auch so kaputt machen.
Ich wollte gerade sagen, ist ja genau der richtige Ansatz und genau der richtige Punkt.
Ja.
Absolut. Wenn man sich als zwei Individuen halt in verschiedene Richtungen entwickelt, dann muss man da vernünftig drüber sprechen am richtigen Zeitpunkt, weil sonst knallt es irgendwann.
Ja.
Und dann ist immer mindestens einer der Verlierer, meistens sogar beide.
Ja. Und eine Entscheidung stand halt außer Frage. Frankie ist das Gesicht des Unternehmens und da lag mir natürlich auch an den Herzen, dass das Unternehmen weitergeht und dass die Mitarbeiter ihren Job behalten. Und dann kam zufällig im Verlauf dessen das Angebot Red Bucket wieder aufleben zu lassen. Und dann haben wir einfach entschlossen, okay, komm, dann mache ich Red Bucket. Du hau deep, wir arbeiten weiter zusammen. Frankie weiß das auch und wir sind auch immer im guten Kontakt. Wenn was ist, ich bin immer da. Und andersrum sieht das genauso aus. Er pusht mich da auch. Und es macht so, wie es ist, gerade ultra Spaß. Weil ich jetzt so das erste Mal für mich merke, was so in meinem Kopf vorgeht und dass ich das jetzt komplett frei umsetzen kann. Das soll gar nicht negativ klingen, also so nach dem Motto, der hat mich irgendwie eingeengt oder sowas. Es ist einfach so, wenn du so ein kreativer Wahnsinniger bist, für den ich mich halte persönlich, dann ist es einfach total gut, wenn du einfach jeden Tag das machen kannst, worauf du Bock hast und jede Idee umsetzen kannst und keinen nach einer Meinung fragst auch. Das ist mir immer ganz wichtig. Ich glaube, dass oft halt Ideen und coole Sachen von coolen Leuten irgendwie kaputt gehen, weil man Leute nach einer Meinung fragt. Und ich mache jetzt einfach mein Ding und bis jetzt, toi toi toi, es macht mega Spaß.
Red Bucket, wann habt ihr das gestartet? Weil das war ja noch, als ihr zusammen wart.
Wir haben das ja währenddessen schon mal gemacht. Haben dann aber gemerkt, dass die Location, die wir haben, viel zu klein ist, um da jetzt viele verschiedene Marken anzubieten, ein großes Lager zu haben. Wir waren zu langsam vom Versand her. Und dann haben wir das eingestampft, weil wir so viel mit Haudieb zu tun hatten. Das war halt so 2018 oder ich glaube Ende 2019 haben wir aufgehört, weil es in dem Jahr dann halt auch krass wurde. Da ging es dann ab. Auch über die Zusammenarbeit mit Jean-Pierre dann haben wir halt natürlich eine ganz andere Reichweite bekommen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt hier einfach Prioritäten setzen, ne? Und du kannst nicht auf jeder Hochzeit gleichzeitig tanzen. Dann haben wir gesagt, okay, dann stampfen wir das ein oder pausieren das, wie auch immer man es sehen will, und fokussieren uns auf Haudieb. Ja, aber es war trotzdem schön, dass wir diese Anfrage bekommen haben. Also ich habe da jetzt quasi ein Fulfillment in Aschaffenburg sitzen und die hatten angefragt, ey, und man muss auch ehrlich sagen, wir haben immer viele Anfragen bekommen, warum macht ihr das nicht mehr? Ich fand das immer so cool.
Angefangen hat er das, glaube ich, mit einem Dealer-Vertrag für Chemical Guys, ne?
Genau. Genau, wir haben damals Chemical Guys vertrieben, dann später auch Liquid Elements. Und so über diese Anfrage, die machen halt Fulfillment, das heißt, die übernehmen alles hintenrum, den Webshop, das Lager etc., so dass ich vorne rum halt kreativ sein kann.
Also hast du gar nichts mit zu tun in der Hinsicht.
Nee, also das ist schön. Wie soll man sich vorstellen? Der Chef da ist quasi jetzt ein Freund von mir geworden und wir planen das alles zusammen. Wir machen das zusammen. Das letzte Wort habe immer ich. Ist mir auch ganz wichtig. Dann nicht, weil ich gerne King Louis spielen möchte, aber einfach, weil das für den Prozess halt immer wichtig ist. Und das Besondere an Red Bucket soll halt einfach sein, dass wir sehr nah am Kunden sind. Dass Wir haben zum Beispiel das komplette, alle Produkte, die wir anbieten, sind aus Umfragen entstanden. Also die Kunden haben uns gesagt, wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das.
Ja, das finde ich gut.
Ja.
Das ist ja cool, ne?
Man nimmt sich damit natürlich so auch ein Risiko, ne?
Also, ja, logisch.
Ja, klar.
Ja, ich sage ja, ist ein sehr schlauer Move eigentlich, aber auch sehr angenehm dem Kunden gegenüber, weil der kriegt das, was er möchte.
Ja, richtig.
Korrekt. Ganz einfach.
Korrekt. Und wollen da auch immer einen guten Weg gehen, easy to use, einfache Kategorien. Und natürlich bin ich auch 24/7 über Instagram mit den Leuten verbunden. Und wenn einer eine Frage hat, kriegt er sofort eine Antwort. Wir haben einen eigenen Telefonservice. Das heißt, wenn einer eine Frage hat, hier, was soll ich da und dafür für einen Reiniger nehmen, kann er bei uns anrufen. Das ist halt schon, es ist mega nice, was ich da für ein System zur Verfügung gestellt bekommen habe, um da jetzt einfach Gas zu geben. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das klingt auf jeden Fall sehr vernünftig auch, ne?
Ja.
Und du kannst ja auch das konzentrieren, was dir am meisten liegt. Ne?
Ja.
Du hast nichts mit dem Versand zu tun, wo du vielleicht nicht so Bock drauf hast.
Ja.
Ist ja, mein Gott, kann man ja so sagen. Ist halt, ne?
Ja.
Und kannst dich halt voll drauf konzentrieren, auf neue Produkte, auf Design, auf Marketing, auf alles. Ne?
Ja.
Das hat schon.
Und vor allem halt gerade als One-Man-Show, dass du halt keine Verantwortung hast für Mitarbeiter und das nicht koordinieren musst, weil da halt Leute sind, die sich darum kümmern.
Mhm. Andersrum, wenn du jetzt deine, ich sag jetzt mal so, One-Man-Show hast, bist du jetzt auch der Einzige und du bist ja jetzt dann doch irgendwie langsam doch vor der Kamera, nicht mehr hinter der Kamera, ne?
Genau, ja.
Ist ungewohnt wahrscheinlich, ne? Aber.
Ja, ja, mega. Das ist genau wie die Situation gerade. Also ich bin auch gerade mega aufgeregt, ich kann es ja zugeben. es war komisch. Aber es stand für mich fest, dass das der Weg ist, der gegangen werden muss.
Mhm.
Und mittlerweile macht es mir mega Spaß.
Merkt man aber auch, wäre jetzt auch so ein Punkt gewesen, weil das kommt jetzt nicht so rüber, als wäre das für dich jede Story oder immer irgendwie Zwang oder sonst was. Machst du schon gerne.
Aber ja, so ich mag das mega gerne, weil das Feedback halt auch toll ist. Mhm. Die Sache ist, ich habe damals immer gedacht so, ey, mach's nicht, weil ich halt auch kein Feedback bekommen habe, weil ich es nicht gemacht habe. So quasi ein Teufelskreis. Und ich bekomme jeden Tag sehr, sehr tolles Feedback von meiner zugegebenermaßen noch kleinen Community. Aber es gibt viele Leute, die sich irgendwie dadurch motiviert fühlen, mir bei der Arbeit zuzusehen.
Mhm.
Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen.
Weil du auch viel einblicken lässt, sag ich mal, ne? Über den ganzen Werdegang von der Gründung zur Firma und was so dein Alltag ist und so.
Ja.
Das ist halt auch interessant, ne?
Ja.
Das sieht man ja selten.
Aber das ist so, die Leute wollen sowas auch sehen.
Klar.
Mhm. Bauen eine Beziehung auf zu einem im Prinzip.
Ja.
Auch wenn man einen gar nicht ja irgendwie greifen kann.
Ja.
Das gehört einfach dazu.
Aber es kann aber auch gefährlich
sein. Wir haben ja auch gesagt am Anfang, ja, wir machen Podcast und fertig. Ne? Und dann war uns auch klar zwischendurch, ja, die Leute wollen nochmal die Fratze sehen dahinter. Ne? Mhm. Dann macht man hier mal eine Story, macht man da mal eine Story. Das gehört einfach dazu. Man muss es einfach machen.
Ja, klar. Ne?
Ja.
Ja. Und das ist auch wirklich alles so gekommen, wie es gekommen ist, weil es stand selbst noch bei der Neugründung jetzt von Red Bucket, stand für mich fest, Red Bucket wird ein gesichtsloses Unternehmen. Und es ist dann einfach wieder so gekommen.
Weil es
einfach anders nicht funktioniert. Die Leute haben, die wollten Tutorials sehen und dann habe ich halt den nächsten Step gemacht und habe diese IGTV Tutorials gedreht, so einfache Waschtutorials, aber einfach auch so frei raus. Das heißt nicht so den Profi-Detailer-Modus, sondern einfach den Leuten easy erklärt, so wächst du dein Auto, das sind die Fehler, die du gerade machen kannst, mach die besser nicht.
Das war ja eine Waschbox auch, ne?
Ja, ja,
genau, die Videos. Ja. Das war halt mega, weil das ist ja die Situation, in der dein Kunde ja auch ist.
Ja, richtig.
So, wenn
richtig.
Er zum Detailer geht, braucht er deine Produkte ja nicht.
Ja,
ne?
Ja,
korrekt. Deswegen ist das ja eigentlich auch genau der richtige Weg.
Korrekt.
Auch, ne?
Ja. Ja, und die sind auch schon abgedreht für YouTube. Cool. Zugegebenermaßen, aber ich weigere mich gerade noch.
Drumherum kommst du nicht wahrscheinlich.
Ja, ich mag halt diese Internetmentalität nicht, diese negativen Kommentare.
Mhm. Ja.
Und da will ich mich halt gerade einfach selber für schützen, weil ich weiß, dass ich jemand bin, der sich das sehr, sehr, sehr zu Herzen nimmt.
Ich behaupte, ich wäre auch so. Ich glaube, ich würde das auch alles lesen und würde mir zu jedem Kommentar meinen Teil denken.
Das war damals bei Haudieb schon so. Also obwohl das nicht ich war, wenn da irgendwas Negatives gefallen ist, und das fällt immer, das fällt bei jedem.
Bleibt nicht aus.
Aber das tat weh. Das merken die Leute oft nicht, die sowas machen. Man sieht es ja bei Jean-Pierre ganz oft, wie sehr ihn das verletzt.
Mhm, ja.
Und davor möchte ich mich einfach gerade noch schützen, aber es steht auch außer Frage, dass das irgendwann stattfinden
wird. Ja, aber auch zu dem Punkt gibt's ja auch einige Leute, die dann sagen, nein, ich lasse das gar nicht an mich ran, die Negativkommentare, das juckt mich nicht. Und ganz ehrlich, das glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Kaufe ich dir nicht ab.
Wenn es so ist, also wenn es so ist, dann gönne ich es der Person von Herzen.
Ja, auf jeden Fall. Dann,
also
aber ich könnte
es mir schon schwer vorstellen, ich bin da voll auf deiner Seite. Aber wenn es so ist, dann go for it. Aber glaube ich nicht. Weil sonst hätte nicht gefühlt jeder dritte Hollywood-Darsteller Depressionen oder sonst irgendwas.
Ja, und vor allem, wenn einem ja auch Meinung und Feedback egal wäre, dann wäre die Funktion entweder deaktiviert und man würde es gar nicht erst machen.
Ja.
Deswegen,
das habe ich wirklich überlegt, ob ich die Videos einfach hochlade und die Kommentarfunktion einfach deaktiviere. Mhm. Weil es sind ja eh nur Tutorials. Wer mir Feedback geben will, kann mir das bei Insta geben. Mhm. Das Problem bei YouTube, bei Insta ist halt so, dir folgt einer, weil er dir folgt und sieht dein Stuff. Das heißt, er ist dir grundsätzlich schon mal oder du bist ihm grundsätzlich schon mal irgendwie sympathisch.
Genau,
oder er mag deine Marke. Aber auf YouTube kommen halt viele neue dazu. Wir haben das zum Beispiel auch bei unserem Trennungsvideo gesehen. Das war dann ja auch in den Trends irgendwie auf Platz 3 oder 4. Mhm. Und da kommt dann die neue Masse dazu und schreibt dann einfach so unter dein YouTube-Video, wer seid ihr überhaupt? So nach dem Motto.
Das ist interessant, dass ihr getrennt,
aber ihr von eurer Trennung statt.
Oder der schreibt immer, ich kenne euch nicht. Ja,
aber das ist das Problem.
Sorry, Bro, wir haben das nicht hier reingestellt für dich.
Das Problem ist da einfach, glaube ich, ne, die Leute sind eingeloggt bei YouTube, die sehen da irgendein Video und die können sofort kommentieren. Ne, das ist immer das Problem, die denken nicht, die schreiben einfach drauf los.
Was ich mir da wirklich, also da würden natürlich alle Datenschützer auf die Barrikaden gehen, aber ich würde mir wünschen, dass es solche Accounts nur noch mit Vorname und Nachname gibt, auch bei Facebook. Ja. Diese ganze Scheiße, die man sich ja jeden Tag reinzieht, verfolgt mal jeden Post der Tagesschau, das ist der Wahnsinn.
Naja,
also das ist irre. Wirklich der Wahnsinn. Gerade jetzt zu Corona-Times, was die Leute da raushauen. Glaube, wenn da Vorname, Nachname steht, dann ist der Uli schon mal ein bisschen entspannter.
Ja, das ist richtig. Das glaube ich auch.
Überlegt man sich das zweimal.
Ja.
Ich glaube, mit deinem Weg, wenn du sagst, so YouTube-Kommentarfunktion vielleicht aus, schon mal ein größerer Schritt dir dann noch bei Instagram. Wenn da dann noch einer sagen will, dann ist er da auch wirklich überzeugt von seiner
dann
Meinung.
Dann ist das okay, ne? Ich höre das ja gerne.
Klar. Aber dann macht er sich auch wahrscheinlich mehr Gedanken, wie formuliere ich das jetzt, wie schreibe ich das jetzt, ne? Als einfach so raus.
Voll. Ja. Das ist ja auch so ein Thema. Am Ende des Tages beleidigen die Leute dich. Mhm. Und dann sagst du, nein, es ist so und so, also du rechtfertigst dich für was du eigentlich nicht willst. Mhm. Und dann sagen die Leute, ja, aber du kannst ja gar nicht mit Kritik umgehen.
Und dann bist du nur der Doofe, ne?
Die Leute kennen das Wort Kritik einfach gar nicht. Also die
wissen nicht, was das ist,
eigentlich.
Ja, Kritik
ist, muss ja nicht gleich eine Beleidigung
sein. Genau.
Ja, genau. Guck mal, wenn ich euch zum Beispiel sagen würde, was nicht so ist, ich habe Folge 27 gehört, da hätte da ein bisschen mehr die Höhen raus drin. Ich laber jetzt einfach irgendwas. Mhm. Das ist Kritik. Wenn ich euch aber sage, Folge 27, ey, da war richtiger Müll, ihr zwei Pisser, was habt ihr da gemacht? Das ist halt keine Kritik, das ist einfach nur beleidigend.
Genau, dumm,
ist so. Und wie gesagt, am Ende des Tages, glaube ich, das ist einfach gerade Selbstschutz.
Schreibt mal ihm auf, Folge 27, was er meint.
Ich höre leider gerade von oben nach unten.
Ja. Das ist auch eine gute Taktik, habe ich auch noch nie so gehört.
Ich hör von oben nach unten.
Dann wird die Tonqualität schlechter irgendwann, erschreckt dich nicht. Ja.
Wir haben nicht direkt so angefangen.
Aber ich habe neulich auch Folge 1 gehört, also ich höre auch zugegebenermaßen durcheinander und so schlecht fand ich es nicht. Also
er war nicht voll Katastrophe.
Nö. Nee, das stimmt schon. Nö. Nein, wir haben es schon ernst genommen, aber wir haben nicht direkt hier das fast schon
ein großes Equipment. Ja. Also ich bin wirklich gespannt, wie ich mich anhöre.
Wie Mario. Aber muss man auch mal sagen, ist ja auch zum Lauschen eine angenehme Stimme, ne?
Oh, kann man gut zuhören,
ne? Also ich finde meine Stimme ganz, ganz schrecklich. Das war einer. Das
sagt jeder über sich.
Ja, das stimmt, ja.
Das denke ich mir auch, wenn ich das höre, dann sagst du auch. Wobei, von dem habe ich das noch nicht gehört, aber.
Hä? Ich habe es noch nicht gesagt, ich wollte meinen Kopf durch die Wand schlagen,
aber. Ihr beide wirklich Wahnsinn. Also Wahnsinn. Ich finde euch, das war auch wirklich, soll jetzt nicht blöd klingen, aber ich habe ja schon die ein oder andere Anfrage bekommen und ich habe noch nie so zugesagt bei irgendwas. Ich habe euren Podcast wirklich, also du weißt ja selber, wann du mir geschrieben, ich glaube, du hast mir geschrieben, ne?
Ja.
Wann ich geantwortet habe, also ich habe 10 Sekunden reingehört und habe gesagt, okay, machen wir.
Das ging recht schnell, das stimmt.
Ja. Weil,
die Jungs sind behindert, alles klar.
Ja. Ich mag einfach diesen Dialekt so unfassbar gerne. So, Pott ist einfach geil. Ja, so, diese Art geil, in Pott ist einfach geil.
Kommt auch nicht jeder mit klar. So, ich arbeite viel im Münsterland. Das ist, da muss ich manchmal schon so ein bisschen aufpassen, weil ich das nicht so geil finde manchmal. Aber
ja, ich glaube, dass der Rheinländer und der, wie sagt man eigentlich?
Pottler.
Pottler?
Nein.
Ruri ist tatsächlich, für diesen Dialekt nennt sich Ruri Deutsch. Total bekloppt, kann ich nicht nachvollziehen.
Lass mal Potti
sagen. Kannst du ruhig Pottassis sagen, komm mit klar.
Also der Rheinländer und der Potti, die ähneln sich schon sehr im Charakter finde. Es sind halt offene.
Ja, direkt.
Guck mal, wir haben den Karneval so, das setzt voraus, dass du irgendwie
bisschen irre bist.
Aber die Sprechensart ist eine komplett andere. Im Ruhrpott wird viel zusammengeschoben, viel abgekürzt, viel zu. Komm mal her, komm mal her, komm mal, komm mal um
einfach, komm mal.
Ja, aber trotzdem auch ähnliche Dialekte. Wir, also wenn wir halt anfangen, richtig Öscher Platz zu mullen in unserem Sing-Sang, das ist eigentlich ganz, ganz unangenehm.
Das versteht man ja auch dann schon gar nicht, weil das eigene Worte sind.
Ja, dann geht's halt auch so, dann geht's halt auch so in diesen, ich nenne es immer so, in diesen Wortdialekt, dass halt andere Wörter benutzt werden. Und dann verstehst du, also wenn früher meine Oma mit mir geredet hat, dann verstehst du gar nichts
mehr. Ja, weißt du, was eine Knifte ist?
Da haben wir nämlich auch. Also ein Kniffel ist wahrscheinlich was zu essen. Mhm. Und dann ist das wahrscheinlich eine Stulle.
Ja. Ein Bütterken.
Genau. Oder sagt man auch einmal ein Dubbel.
Ja, Stulle sagt man hier, aber hier sagt man Butterbrot einfach.
Ja.
Mhm. Ja, Butterbrot sagt man hier.
Ja, hier sprechen ja eh alle relativ melodisch, ein bisschen ruhiger, immer mit so einer schönen Welle in der Stimme. So.
Ja, wir Aachener sind da wirklich also so richtig, richtig mieser Singer. Ich wäre froh, wenn ich das wirklich perfekt könnte. Und was bei uns halt krass, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei uns kann man an den Wörtern hören, aus welchem Dorf du kommst.
Ach krass.
Also es gibt wirklich, also bei uns, das war ganz witzig, es ist halt Stolberg und Eschweiler, das ist ziemlich ineinander. Und meine Oma hat in einem Dorf von Stolberg gewohnt, kam aber aus einem Dorf zwischen Stolberg und Eschweiler. Deshalb war ihr Dialekt ein Singsang aus Stolberger und Eschweiler Platt. Und das hat halt, ich habe das halt gelernt. Mhm. Und deshalb hat immer jeder gesagt, so, Digga, wo kommst du her? Kommst du aus Eschweiler? Und weil ich das halt so gelernt habe. Und ich fand das halt noch schön, dass ich das irgendwie von der Oma noch gelernt habe, weil ich das total schade finde, dass Dialekt den Kindern heute so aberzogen wird. Außer in Sachsen. Also es ist gut, dass es den Kindern aberzogen wird.
Sachsen. Genau. Ich weiß gar nicht, was du jetzt meinst.
Nö.
Also das gibt's bei uns auch mit den Unterschieden noch. Mhm. Weil wir sind ja absolut Randgebiet, Ruhrgebiet. Ne? Also
in der Mitte Münsterland
eigentlich. Mhm. Deswegen sind wir mit der Sprache relativ moderat unterwegs, sag ich mal. Aber wenn du jetzt richtig in Essen-Borbeck unterwegs bist, Dobrud-Ablerbeck, irgendwo, da ist das noch von die Inge ihr Verrat, weißt du? So.
Ich liebe das. Ja. Früher immer mit meinem Stiefvater Herbert Knebel geguckt. Ja, kennen wir den?
Ja, klar.
So, mega.
Herbert Knebel schon gut.
Mega.
Schon gut.
Super gut. Horst Stachowiak. Ihr Spassemacken.
Genau.
Super.
Ja, vom Feinsten. Also Wellenlänge ist da, kann man sagen. Ne? Wellenlänge ist hier am Start.
Würde ich so behaupten, ja.
Und du bist ja... ja du,
nee, mach ruhig. Nee, mach
ich bin jetzt gerade einmal drin.
Jetzt, ne? Wollte ich sagen, du bist ja gerade so schön im Redefluss, dann lass ich dich mal machen. Ne?
Du hast jetzt schon verschiedenste Unternehmen auch gesagt und man spürt ja auch, dass da schon ein harter Antrieb eigentlich hinter ist. Aber woher, wenn du, vielleicht kennst du den Grund ja nicht, vielleicht kennst du ihn ja auch doch, der Grund für die Motivation oder woher ziehst du die Motivation? Gibt's da irgendwie was für, wo du sagst, jo, alles klar, das is it, was mich antreibt? Oder bist du einfach nur so ein redderiger Huhn, was immer nach vorne rennt?
Boah, das ist, ich kenne den Grund. Das ist, glaube ich, am Ende des Tages immer so ein bisschen psychologisch veranlagt. Und ich glaube, das ist so ein Kindheitsdinger. Also ich kann ganz ehrlich sagen, ich bin in meiner Kindheit und Jugend oft viel gemobbt worden. Und ich glaube, das ist einfach so ein Ding, so, ich will's der Welt jetzt mal zeigen.
Ich würde sagen, so ein bisschen, ich zeig's euch jetzt.
Ja. Und ich glaube, so ist das dann mit 16, 17, 18 dann irgendwie entstanden. Und dann, wenn du einmal damit anfängst so früh, bist du irgendwann dann auch unfähig, Angestellter zu sein.
Ja.
Und das bin ich voll und ganz, was der ganzen Sache einen ganz anderen Druck verleiht. Dann geht halt, kommt der eine Schritt nach dem anderen und dann wächst du halt einfach da rein. Dass du einfach, es ist ganz, ganz schwer zu sagen. Das ist eine sehr, sehr tolle Frage. Aber auch sehr, sehr schwierige Frage. Also fällt mir echt schwer, da irgendwie klar darauf zu antworten. Ich würde einfach sagen, Kindheit, Jugend und noch so ein andere Dinge, die da mit reinspielen, die mich einfach dazu gebracht haben oder mich motivieren, Gas zu geben. Weil ich einfach so, ja, mag jetzt blöd klingen, weil es wieder auf so einen materiellen Gegenstand festgemacht ist. Aber in meinem Kopf war halt immer, schon seitdem ich 7, 8 Jahre alt bin, du möchtest mal gerne einen Porsche haben. Und dann gibst du halt einfach Knallgas auf diesen Traum hin. Und das ist, glaube ich, was vielen Leuten einfach fehlt. Mhm. Dass sie nicht träumen. Und ich glaube, dass das mein Ding ist, dass ich einfach ein Spinner bin, ein Träumer bin und deshalb viel beiseite schiebe und einfach mache.
Ja, aber das ist ja genau richtig. Träume haben und Ziele setzen.
Ja.
Weil das treibt dann an, das bringt dann nach vorne. Und viele können das nicht nachvollziehen. Deswegen hatte ich auch jetzt extra die Frage gestellt. Leute, die halt fest verschnürt sind in dem 8-to-5-Job und sind da happy mit, ist halt ja auch für die in Ordnung. Aber die haben dann auch vielleicht in der Richtung den Horizont dafür nicht. Oder halt diese.
Wollen das aber auch einfach nicht.
So deswegen, haben da auch nicht Ambitionen danach.
Ne? Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Was nur immer wichtig ist, dass ich das andere nicht schlecht finde.
Also, nein, überhaupt nicht.
Ich sag zum Beispiel immer, der Hartz-IV-Empfänger, der zu Hause die Füße auf den Tisch legt und damit zufrieden ist, den beneide ich am meisten. Weil der hat ganz viele Probleme nicht, die ich habe.
Ja, das ist richtig.
Wenn du damit zufrieden bist, und es geht am Ende des Tages immer nur um glücklich sein und um zufrieden sein. Wenn du damit zufrieden bist, wenn du damit glücklich bist, dann bist du der beneidenswerteste Mensch auf der Welt.
Grüße gehen raus an Arno Dübel.
Nein, der hat keine Zeit zum Arbeiten.
Nee, der hat keine Zeit für. Aber sagt er auch arbeiten? Das ist also ein Statement dazu.
Ja, ja.
Ja, aber trotzdem, ich finde das cool, dass du deinen Antrieb daraus nimmst, nochmal ein bisschen zurückzugehen, dass du sagst, du wurdest früher geärgert, gemobbt oder sonst was. Bei manchen geht das auch in eine komplett andere Richtung, ne? Und du nutzt das als Antrieb. Aber auch da nochmal ganz kurz Mobbing, das ist der letzte Scheiß. Hört auf damit. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Das ist echt.
Ja, nee, ist richtig.
Ist so. Es ist halt immer die Frage, was man aus was zieht im Leben, ne? Also das hätte, wie du schon sagst, das hätte genauso gut anders werden können. Mhm. Und aber ich bin da einfach ehrlich. Also ich weiß es nicht, aber ich denke mal, so ist gekommen. Ich weiß nicht, wie der Weg anders wäre. Und mittlerweile bin ich sehr, sehr dankbar. Also ich hatte jetzt keine schlimme Kindheit oder so. Das soll jetzt nicht so klingen.
Naja.
Aber ich bin mittlerweile dankbar für den Weg, wie er war. Und was ich da mitnehmen kann. Genauso bin ich dankbar für diese schwierige Phase, die ich jetzt gerade habe oder hatte, weil mich das einfach wachsen lässt. Also so, ich merke halt, wie ich jeden Tag so mehr Selbstbewusstsein aufbaue in meiner Selbstständigkeit und halt für mich als Mensch wachse und glücklicher und zufriedener bin.
Ist ja auch immer eine Neufindung jetzt. Ich meine, du hast ja jetzt das mit Tordi ein paar Jahre gemacht und bis jetzt machst dein eigenes Ding und das ist ja schon was ganz anderes wieder, ne?
Ja. Ja. Auf jeden Fall.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, du hattest ja in deiner Kindheit als kleiner Junge schon den Traum, irgendwann mal einen Porsche zu haben.
Ja.
Wie man ja weiß, hast du den denn ja auch schon erfüllt, ne?
Ja.
Du hast ja einen Cayman gehabt.
Mhm. 718 GT4, ja.
Schon ein schönes
Auto. Der ist ja langsame, ne? War das doch, ne?
Ja, ganz langsam.
GT4? Das ist ja der langsame davon. Das
ist ja nur der GT4, ja,
genau. Der so schlecht um eine Kurve fahren kann, ja. Ne? Das war doch richtig, nicht?
Ja. Ja, der ist ja. Genau der.
Ja. Genau der. Aber dir den zu gönnen, das war doch wahrscheinlich wirklich so ein Punkt in deinem Leben, wo du wirklich irgendwie gedacht hast, ey, das,
also,
was läuft hier gerade, ne?
Absolut. Absolut. Und ich muss doch mal dazu sagen, dass das Ding natürlich trotzdem, also dass ich jetzt irgendwie kein wohlhabender Mensch bin und das Ding jetzt irgendwie bar bezahlt hätte oder so, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Selbst wenn ich es gekonnt hätte, hätte ich es nicht getan, weil ich da immer ein Freund von bin. Gerade als Selbstständiger muss man immer irgendwie abgesichert sein. Aber ja klar, also das war, ich meine, wer das Video gesehen hat bei How Deep damals, das war unglaublich. Und die Leute, die mich bei Instagram verfolgen, werden es wissen. Ich habe ja dann jetzt vor kurzem die Diagnose bekommen, dass ich zwei Bandscheibenvorfälle habe und musste das Auto halt deshalb wieder abgeben, weil es halt so gekommen ist, dass ich quasi am Sonntag damit eine Runde durch die Eifel gedreht habe und dann mich halt eine Woche nicht bewegen konnte. Und das macht dann halt leider keinen Sinn. Und ja, jetzt steht das Auto halt gerade im Porsche-Zentrum Soest zum Verkauf. Und ich warte jeden Tag auf den Anruf, dass er weg ist. Spiele aber auch zugegebenermaßen jeden Tag mit dem Gedanken anzurufen.
Zu sagen, bringt so Storno, bring vorbei das Ding.
Ich habe mir Sitzkissen besorgt.
Ja, das geht schon irgendwie.
Das geht jetzt hier.
Ja, weil man hört es ja auch bei euch im Podcast, ihr seid da ja, glaube ich, was Porsche angeht, auch so ein bisschen versaut.
Nee, das kommt falsch rüber.
Okay. natürlich. Ja, das ist halt. Das
hör dir mal Folge 10
also
an.
Porsche und Apple ist bei mir, also das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Da bin ich ganz, 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 ganz
verliebt. Kann ich alles nachvollziehen dann.
Ja.
Nein, das ist ja auch so. Also die Entscheidung, die kann man wirklich nachvollziehen.
Ne? Ja, ja.
Gibt schlechtere Produkte, sag ich mal.
Aber wie kam das denn mit Porsche bei dir? Gab es da irgendwie mal so ein Erlebnis früher, wo du gesagt hast, ey, Porsche muss jetzt sein, weil du...
Also ich muss sagen, ich bin bis zu dem Moment, wo ich bei Ringpolice gearbeitet habe, das war übrigens noch zwischen dieser Phase eben, also während des Studiums habe ich dann bei Ringpolice angefangen zu arbeiten. Das war, wie alt mag ich gewesen sein? 8, 9 Jahre. Meine Eltern haben Tennis gespielt. Und das war so ein Fußball- und Tennisverein in Stolberg hier bei Aachen. Und da war ein Autohändler, der hatte ein Seat-Autohaus. Privat ist er aber einen 993 gefahren, silbernen 993. Ich glaube, es wird ein 2S gewesen sein. Hatte auf jeden Fall die Turboräder drauf. Hm. Also eigentlich das Auto.
Wäre ich direkt dabei. Schön, ja.
Silberner 993. Silberner 993 mit Turborädern ist einfach.
Kann schon mal.
That's the way to go. Ja. Mehr, also das ist.
Unterschreibe ich direkt.
Ja, ja. Ja. Und da hat das angefangen. Und seitdem hatte ich dieses Auto als Modellauto. Das habe ich auch heute noch. Hm. Ja, da war einfach vorbei. Dann kam aber so die Phase. Also als ich bei Ringpolis angefangen habe, da war so die Phase so, boah, aber irgendwann willst du auf jeden Fall mal Lambo haben. Also irgendwie war da war so diese Lambo-Nummer. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Da kam, glaube ich, gerade auch so der Huracan raus. Und das war also Lambo, Junge.
Boah, das ist doch so gar nicht mein Ding.
Ja, ja, ja. Pass auf. Ja. Und dann kam es halt dazu, weil wir halt auch viele Lamborghinis im Kundenkreis hatten. Mhm. Und auch dann den Lamborghini von Jean-Pierre verkauft haben. Dass ich halt damit in Kontakt gekommen bin und halt gemerkt habe, so, nein.
Das ist es nicht.
Nee, das ist es nicht. Das war halt einfach drüber.
Voll.
Ich bin damals den Wagen dann von Dortmund mit Jan, meinem damaligen Chef, da nach Erkelenz gefahren. Und das ist einfach unangenehm. Das ist einfach unangenehm. Also gerade Aventador, ne, das ist einfach,
einfach auf die Fresse.
Ja, du siehst immer aus wie Bruce Wayne, wenn du vor der Ampel
stehst. Und es ist halt auch einfach, also das ist halt einfach auch kein Sportauto. Das ist mehr sowas für die Kö. aber am Ende des Tages ist ein Porsche einfach immer das bessere Auto. Mhm. Und da bin ich auch das erste Mal in Kontakt gekommen mit den GT4s und mit GT3, GT3 RS. Und das war einfach, also damals hatte ich so den Gedanken, ja okay, ein GT3 RS, aber das ist ja kacke, weil das ist ja ein ultra teures Auto, aber am Ende des Tages ist es ja nur ein Elfer, aber das ist halt einfach.
Ja, ja, das ist so ganz richtig.
Ja, aber das ist halt einfach, ja, weiß ich nicht, irgendwie wurde ich dann infiziert und dann drehte sich das Bild ganz schnell und dann war ich wieder voll im Porsche-Film.
Wieder bei Sinn.
Ja, absolut.
Was hast du bei Ringpolis gemacht, ganz kurz vielleicht einmal?
Ich habe da auch Social Media gemacht, hab da Fotos gemacht, habe auch für die Textilien gemacht, also die Designs. Das war aber noch quasi vor der Phase, wo es mit Iron Force wirklich losging. Mhm. Damals hatte ich die dann schon verlassen, um quasi dann Vollzeit Haudieb zu machen. Frankie hat das schon vor mir irgendwie, ich glaube 6 Monate vor mir Vollzeit gemacht. Und ich bin dann quasi nachgezogen. Damals noch in ein Minibüro über Frankies privater Wohnung. Wir haben quasi da noch eine Wohnung angemietet, wo dann quasi Haudieb war, bevor wir einen eigenen Laden hatten. Ja, habe halt aber für Ringpolis eigentlich auch dasselbe gemacht, was ich bei Haudieb gemacht habe.
Mhm. Also ist ja eigentlich, kann man festhalten, das Thema Auto nicht nur hobbymäßig, sondern auch beruflich schon ganz lange Teil von dir. Ne?
Ja, ja,
präsent.
Aber wie ist das denn hobbytechnisch? Tuning-Szene, Aachen, ist das stark vertreten? Weil ich dachte ja auch immer, dass Frankie und du, dass ihr euch damals über die, ich glaube, VW Saints Aachen hießen die oder sowas.
Ja, genau.
Ich habe euch früher irgendwie damit in Verbindung gebracht.
Ja, wir haben die Jungs, also einige von den Jungs der VW Saints, waren bei mir im Fitnessstudio damals in Stolberg. Und da kam das dann so, dass man einfach dann die mal angesprochen hat, als das dann gerade in dieser Phase mit dem A6 wieder war. Und so sind wir dann ein bisschen zu den Jungs gestoßen und wollten aber da nie Mitglieder sein, weil wir damals schon mitbekommen haben oder gemerkt haben an anderen Clubs und so, dass das auch immer so ein Nest für Stress ist.
Ja, immer. Clubs. Das ist immer so ein Ding für sich. Ne? So, ja. Club ist immer so ein Ding für sich. Ja. Da musst du für gemacht sein.
Ja. Wir waren nie irgendwie Teil von einer Gang, sag ich
mal. Ja.
Das war nie unser Ding.
Und das zeigt ja die Erfahrung bei uns in der Szene auch.
Ja, genau.
Ist der falsche Weg. Die kommen und gehen und gehen oft lauter, als sie gekommen sind.
Man hat der eine Stress von dem Club mit dem anderen.
Ja. Ja,
genau. Dann darfst du davon keinen anderen mehr mögen. Im Kindergarten oder was, Leute. Ne?
So. Ja, und da hat die Vergangenheit ja auch wirklich noch ganz, ganz viel schlimmere Dinge gezeigt. Und aber über die Jungs sind wir dann auch wieder so ein bisschen reingekommen und haben mit denen halt die coolen Treffen besucht. Sind auch mit denen zum ersten Mal zum Wörthersee gefahren. Und das war damals halt so ein Traum, den man, glaube ich, dann auch 2 Jahre verpasst hat. So, boah, komm, jetzt fahren wir zum Wörthersee. Und dann war es wieder, wir haben das aber nie gecheckt, dass man ja das Hotelzimmer schon quasi ein Jahr vorher buchen muss und so.
Ja.
Und dann, ja, erste Mal Wörthersee, dann war halt vorbei mit uns. Ne? Also ich glaube, Frankie hat vor Ort 4-mal sein Auto noch runtergedreht, weil er das einfach nicht ertragen konnte, was da so um uns rum passiert.
Ja, Wörthersee ist einfach eine Welt für sich, ne? Ja, Wörthersee ist aber auch ganz einmal hingefahren, dann ist das ganz fies, dann muss man da einfach hin.
Ja, Wörthersee ist, also, ja, das kann man nicht beschreiben. Nee. Also, Leute, fahrt hin. Also wer die Möglichkeit hat, fahrt hin. Man kann da auch ohne Auto hinfahren.
Ja.
Vollkommen egal. Fahrt zu der Zeit dahin. Das ist wie eine wunderbare Märklin-Welt mit den schönsten Autos dieses Planeten.
Genau.
Also das ist, wenn du das erste Mal in Felden reinfährst, denkst du einfach, that's not real, bro.
Hammergeile Gegend. Und dann liegen einfach überall die Karren rum.
Ja. Und ja, wirklich, also als wenn die wirklich irgendwie Autokontrollen machen oder Autos aussortieren würden, da stehen ja wirklich, es steht ja wirklich nur
das Feinste vom Feinsten. Da steht keine Bude.
Keine Bude.
Keine Bude.
Nee. Keine Bude. Ja, um zu deiner Frage zurückzukommen. Aachen auf jeden Fall, ja, die VW Saints hier, Legende. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, eine ganz normale Tuning-Szene. Wir haben ja auch damals hier mit ein paar Leuten, beziehungsweise wir haben da mitgeholfen, die Tuning Night Aachen zu organisieren oder haben für die Werbung gemacht und hatten dann auch echt eine coole Szene hier in Aachen. Aber, und dafür haben wir uns auch immer lautstark eingesetzt, sehr, sehr gesittet. Also wir haben hier wirklich gar keine Probleme, wie das in Köln und Düsseldorf oft ist, mit Posern oder mit Autorennen. Wir waren auch immer in super Kontakt mit der Polizei, das muss man einfach mal sagen. Das lief immer mit denen in Zusammenarbeit und es lief immer super ruhig ab. Und klar wurde bei uns auf dem Treffen mal 2, 3, 4 Autos stillgelegt. Aber kann ich euch auch direkt sagen, ich stand mit Frankie den ganzen Abend daneben. Da waren auch Autos, da hast du gesagt, okay, Bro, Selbstschuld. Also wenn du halt die Karkasse schon sehen kannst und wenn du 8 Grad Sturz auf die Hinterachse fährst, das ist am Ende des Tages, ist es ja auch ein Spiel, das wir alle spielen und da muss man dann auch so ehrlich zu sich selber sein und sagen, verdient,
verdient.
Ja.
Aber kann ich bestätigen, so generell auch, ich war auf dem, ich glaube, das dritte Zuckertreffen war das, dritte, ich weiß nicht, irgendein Zuckertreffen war ich da. Und da war aber auch schon die Zeit Luft und also Scheiß, ne? Und der Frontumbau. Und wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst, dann geht dir ja prinzipiell schon mal die Düse, es sei denn, du bist irgendwo auf dem Dorf. Mm. So, dann fährst du hier in die Stadt rein. Stadt kennst du nicht, du bist in dem Auto drin, das Ding ist todeslaut. Wenn du willst, knallt er auf den Boden auf. Eigentlich schon mal eher unbehaglich.
Ja.
Aber ganz entspannt, hingefahren, aufs Treffen drauf, alles easy,
muss ich sagen. Ja, und wir haben es ja auch wirklich teilweise so gehabt, dass die Polizei übers Gelände gefahren ist. Aber einfach nur, um mal Präsenz zu zeigen und auch einfach für so ein sicheres Gefühl zu sorgen, weil ganz dramatisch war das halt immer bei der Abfahrt, dass sich da halt Menschengruppen sammeln und dann da halt laut abgefahren wird. Und da haben wir dann halt später dann auch bei der Tuning Night Aachen halt einfach wirklich Kennzeichen aufgeschrieben, die auch öffentlich gepostet und haben gesagt, Kollege, du hast Hausverbot. Weil da musst du halt einfach, das sage ich auch an gebe ich auch an jeden Veranstalter weiter, dass die Aufgabe, in Anführungsstrichen, der Guten oder der Vernünftigen, dafür zu sorgen, dass unsere Szene sauber bleibt. Und wir sind nun mal einfach ein Querschnitt der Gesellschaft. Also du hast den Arzt, du hast den Rechtsanwalt, du hast aber halt auch den Vollidioten dabei. Ja. Und das ist so, aber...
Da gibt's davon, ne?
Ja, aber das ist halt unsere Verantwortung, gerade als Veranstalter oder auch als Szene an sich, sich von diesem Blödsinn zu distanzieren. Und da ist jeder in die Verantwortung zu nehmen, ne?
Ja, wenn man es auf einen vernünftigen Weg macht, so wie du das sagst, dass man das sich vielleicht aufschreibt und sagt dir so, du hast das Hausverbot. Aber ich meine, wir haben ja in der vorletzten oder dritten Folge mal darüber gesprochen am See von, jetzt mal keine Namen oder so, wo da jemand vor Autos gekloppt hat und sich Kennzeichen aufgeschrieben hat und also was, das ist halt ein Weg.
Öffentlich zum Denunzieren aufgerufen.
Ja, genau. Dann ist natürlich das falsche
ein bisschen drüber. Du musst halt immer einen vernünftigen
Weg.
Ne? Aber wenn du den Leuten vorher sagst, Leute, es wird sich benommen und wer sich nicht benimmt, der kriegt halt Hausverbot. Dann hatten wir das auch immer super im Griff. So. Also das gab nie Ärger.
Ja, als Veranstalter auch noch mal was anderes, klar, als einfach nur als auch ein Teilnehmer zu sein.
Genau.
Ja. Ist auch noch mal eine andere
Nummer. Ja. Aber auch die Teilnehmer haben in meinen Augen eine Verantwortung. Jeder in unserer Szene hat eine Verantwortung der Szene gegenüber. Mhm. Einfach auch den Leuten zu sagen, ey Bro, Digga, Burnout, so, das braucht hier keiner. Das brauchen wir nicht. Das ist auch am See genauso. Ja. Also, sorry, die Leute, die das feiern, wenn in Felden vom Casino Burnouts gemacht werden, so, nein.
Ja, es muss nicht
einfach
sein.
Nein. Es gibt Leute, die leben da.
Ja.
Klar leben die auch von den Geldern, die wir da lassen. Aber nein, einfach nein. Einfach benehmen,
ja, gehört einfach sich
respektvoll
einfach nicht.
Sein,
ja, das gehört sich nicht.
Gegenüber. Genau. Und wie oft habt ihr schon gehört, ey, ich bin von der Polizei angehalten worden, komplett scheiße, was für ein Penner. Da hörst du dann nur Beleidigungen, hörst auch oft das B-Wort. Und du weißt halt bei so vielen Leuten schon, dass da schon so eine Respektlosigkeit im Raum liegt. Mhm. Und ich bin schon von allen Experten angehalten worden, auch schon von dem Experten bei euch im Ruhrpott.
Ah, okay.
Aber wenn du den Leuten einfach nett gegenübertrittst. Und der Typ hat ja immer schlechte Laune.
Ja, das stimmt.
Das kann man sagen.
Aber wenn ich bin auch dem Typ mit einer unfassbaren Nettigkeit und mit einem Respekt gegenübergetreten und dann läuft das auch.
Ja. Ich weiß genau, was du meinst.
Ja, und ich glaube, dass es wirklich viele
schaltest zurück.
Genau, vollkommen
so
korrekt.
So ist es.
Ich habe schon so oft, ja, was war denn dein erster, oft ist dann der erste, ja, will nichts Besseres zu tun.
Ja, genau, da brauchen sich doch nicht wundern, dass dann nach hinten losgeht.
Ja. Und dann hast du auch noch so einen Experten, der bringt dann auch noch, also, dann streut er, sehr gerne wird ja dann noch so ein Flüchtlingsthema damit reingestreut, so. Haben wir nicht wieder was Besseres zu tun,
ja.
Und
ja, genau.
Da hast du halt keine Fragen mehr. Ne? Also, dann musst du dich halt auch nicht wundern. Dann würde ich auch genau, an der Stelle des Polizisten so lange suchen, bis ich irgendwas finde.
Und ich würde irgendwas finden.
Ja, safe. Also da müssen wir ja alle ehrlich sein.
Ja. Also. Es ist aber echt, wie du sagst, ich wurde mal angehalten, ne, mit meinem Golf 7 und da war ja wirklich nichts eingetragen, muss ich auch zu meiner Schande zugeben. Luftfahrwerk, Abgasanlage mit Klappe und Leistungssteigerung und Räder und wirklich nichts eingetragen. Ist halt so gewesen, ne? Und wurde angehalten und ich war einfach wirklich nett. Ne, der Typ hatte richtig Ahnung, der hat mich direkt gefragt, was habe ich da drin, ne, Akku eher oder Gas oder sonst was, der war wirklich voll im Thema, ne, und ich habe einfach gesagt, ich sage, okay, komm hier, das ist Phase, ne, ich sage, ich habe es nicht eingetragen, ich weiß, es ist Kacke, ne, was machen wir jetzt, ne, und dann hat er geguckt und hier und dann sagt er, ja, komm, weißt du was, fahr weiter, sieh zu, oder du hast eintragen lässt, der hat mir nicht mal eine Mängelkarte, gar nichts, ne, der war einfach, der hat gesagt, komm, was ehrlich, bist offen, fertig.
Ja, ist doch mega gut.
Ja, mega, so, und wenn alle einfach mal mit ein bisschen Freundlichkeit und Respekt da mal rangehen würden, ne, hätten wir auch viel weniger Probleme, ist einfach so.
Ja.
Dazu. Was ist an der Vino-Front bei euch?
Ja, wenn er weg muss.
Die Luft kann gerne rauf hier auf dem Glas.
Wo die meinen.
Übrigens, liebe Zuhörer, die zwei haben eine Fahrerin. Die trinken nicht Alkohol und fahren dann Auto.
Das ist richtig. Da bin ich
das
auch,
muss man dazu sagen.
Da bin ich auch, da werde ich auch ganz schnell sehr sauer bei sowas, ne?
Ja, das geht, ja, das Thema muss man gar nicht ansprechen.
Ne? Das sollte klar sein.
Ja, naja. Also.
Da sollte man.
Nein, aber als ich da gehört habe mit der Story von wegen der Vino wird kalt gestellt, da war klar, wir fahren nicht alleine.
Man fahre uns.
Genau.
Nein, ist natürlich sehr nett. Danke an dieser Stelle.
Dann, Chin Chin.
Prost.
Oh, ja, du stoßt mal mit dem.
Oh, mein Stativ drumherum, komm hier. Das trinken wir alle einen Schluck, dann sind wir gleich wieder da.
Gleich wieder ein bisschen ASMR.
Komische Situation ist wahrscheinlich gerade bei den Zuhörern zu Hause oder im Auto.
Da gehen jetzt auch die Flaschen auf.
Ja, denn die zucken
genau.
Ja,
dann was ist da los? Dann mach ich auch. So, jetzt habe ich noch mal eine Frage. Und zwar,
eine
nur
noch schon schlecht.
Nur noch eine, nein.
Nur
jetzt für den Moment. Du hast ja so einen brutalen Lupo gehabt. Was hast du denn sonst noch so Schönes gehabt, sag ich mal, was dir auch sehr, sehr unterhaltsam in Erinnerung geblieben ist, vielleicht mal.
Ich wollte sagen, weil du hast ja schon, ich sag mal, ich weiß nicht, ob noch generell mehr Fahrzeuge da waren, du hast schon von einigen gesprochen.
Aber die man kennt.
Ja, aber gibt's denn irgendeine Situation oder eine Geschichte, die vielleicht skurril war oder wo du sagst von wegen, boah, das war ein ganz toller Moment. Kann auch irgendwann sein, ich bin bei gefühlten 8000 km/h quer mit dem Cayman gefahren. Einfach, was ist dir wirklich mal so richtig im Hirn geblieben?
Boah, schwierige Frage.
Ist auch los.
Schwierige Frage. Ich finde das auch gut, dass ihr die Frage nicht so breit gefächert habt.
Nee, die ist ja wirklich sehr, sehr
on point.
Ja.
On point. Also, um erstmal zu dem ersten Teil der Frage zu kommen, klar hatte ich viele verschiedene Autos. Das ist natürlich dann auch durch How Deep entstanden und durch vor allem die Kooperation mit APR. Also ich hatte in der Zwischenzeit, wo fangen wir an? Nach dem A6 war mein erstes eigenes neues Auto war ein Golf 7 GTI. Einfach tolle Erinnerung, weil das wirklich das erste Mal auch ein Auto mit Luft war und damit an den See. Also so erste Mal einer so zu sein. Der hat das Gefühl, so, boah, jetzt gehöre ich dazu. Mhm. Es klingt erbärmlich.
Das ist einer von den coolen Kids, ne?
Ja, irgendwie ist es erbärmlich, aber irgendwie ist es auch so, ja. Ja. Dann kam das erste Mal dann mit APR zusammen, ein Tiguan. Mega tolles Auto.
Oh, der sah auch geil aus, der Stellung. Ja, Mann, der war auch richtig gut.
Und hatte auch damals, ich will jetzt nicht übertreiben, ich glaube 360, 370 PS in dem Ding.
Das ist schon geil, ne?
Ja, das war schon geil in dem Ding. Das war schon echt ein sehr, sehr geiles Auto. Vor allem, weil das Ding damals so neu war. Also es gab in der
Szene, glaube ich, zwei Teams.
Rechnet da keiner mit,
ne?
Richtig, ja klar. Ahnt ja keiner, ey.
Das war wirklich, auch wirklich noch irgendwie mein Lieblingsprojekt. Danach kam halt, ich kenne die Reihenfolge jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau. Es kam dann noch ein 7er R-Variant, auch super cooles Auto. Das ist auch also einfach ein gutes Auto. 7er R-Variant, das klingt jetzt so, ist einfach ein gutes Auto, als wäre es jetzt irgendwie günstig, aber natürlich ist es auch ein sehr teures Auto. Aber besseres Auto, da hast du Platz, hast Leistung, hast Allrad, gutes Ding. Dann kam ein RS3. Und das Auto hat halt einfach alles versaut. Weil der hatte dann am Ende, glaube ich, knapp 500 PS.
War der rote?
Nee, der war bei mir Anfang weiß. Dann war der so weiß-rot-schwarz-grau, so zum Streifen hin. Und dann war der gelb später.
Okay.
Und das war halt so ein Ding mit APR-volle Hütte. Damit hast du halt auf der Viertelmeile einen Turbo S hast du beigehalten oder warst, sagen wir mal, 2/10 langsamer.
Musst du mal überlegen.
Ja, und das verdirbt halt alles. Ne? Also ich bin bis jetzt kein Auto gefahren, was schneller war als das. Ob das ein RS6 war mit Leistung, weil du einfach, sobald es halt anfängt, 6 oder 8 Zylinder, werden die Motos halt träge. Werden die Motoren halt träge, Turbolader werden größer und der 5-Zylinder dann mit Chip drauf, ist ein sehr, sehr brachiales Feeling von unten raus. Und es hat einfach ultra Bock,
Mann. Und dann ist er immer noch ein relativ leichtes Auto noch, ne?
Ja, ja, ja.
Was hat er mit dem APR dann gehabt? 550?
Ich glaube, ich meine, ich hätte nicht die Vollstütte gehabt. Mittlerweile geht das 555 PS.
Stimmt,
heißt das Paket?
Triple 5 oder
genau, genau. Ich meine, ich hätte damals 510 PS gehabt.
Das war schon eine Nummer, ne?
Ja, also das war, also
das komplett mit Allrad, das geht schon was.
Und die Triple 5 Dinger bin ich ja auch schon gefahren. Mehr geht nicht. Also wirklich, wenn du danach in meinen damaligen Wagen, in den C63 steigst, da denkst du, du stehst.
Da muss man sich mal überlegen.
Das muss man sich mal überlegen. Und das klingt auch immer total unsympathisch. Ich muss ja wirklich immer ehrlich gestehen, viele Leute fragen mich immer, Jones, ich habe gehört, du hast deinen C63 nicht gemocht. Und ich habe das Auto wirklich nicht gemocht. Ich weiß, warum, ich wollte den unbedingt haben. Wobei es halt damals, es kam halt zu Zusammenarbeit mit Gruma und es gab damals einfach nichts anderes. Also es gab noch keinen A45 und ja, dann haben wir halt gesagt, dann bauen wir einen C63S. Ich glaube, im Nachhinein haben Frankie und ich uns für diese Entscheidung immer gehasst.
Aber warum generell, also ich für meinen Teil kann das verstehen, aber so generell, was hat dich das Ganze gestört? Innenraum oder Potenzial vom Auto oder was war da so der Punkt, der am meisten gestört hat?
Ich mag einfach, glaube ich, für mich keine V8-Motoren.
Also okay, das Motording.
Viele sagen, oh, der Klang vom V8, so geil. Ja, Klang fühle ich alles, aber das zieht halt nicht. Klar ist das schnell. Also der hat 510 PS hat der, lass mich nicht lügen.
510, ja. 550, aber ich weiß, ob man so von der Emotion beim Fahren
kommt, hat er nichts so mit der Optik zu tun, sondern wirklich
V8 einfach V8 ist für mich immer ein Cruiser. Außer du hast jetzt einen Ferrari V8, der auf Hochdrehzahl gezüchtet ist, ist eine andere Geschichte. Aber den V8, von dem wir hier immer reden, der in einem Mustang ist, also so diese Art von V8, ist für mich immer mehr ein Blubbeln, ein Cruisen und hat nichts mit Sportauto zu tun. Und am Ende des Tages, da werden mich einige verlünschen, ist ein C63 auch einfach kein Sportwagen. Also das ist einfach, ja, es ist ein ich weiß nicht, wie so ein Cruiser. Aber sobald du dann einmal Motor hinten hast, geil. Und
ein
Sechszylinder-Boxer,
das ist versaut, ne?
Ja, und selbst ein ganz alter Boxster, 300 PS oder so, das gibt ja sogar, glaube ich, noch mit 280.
Ja, genau, 280.
Das ist einfach sexy.
Ja, vielleicht vom Fahren oder so. Rein optisch ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber.
Ja, das ist ein anderes Thema. Also ich hatte damals, dadurch, dass ein Bekannter von mir hier im Porsche-Zentrum Aachen arbeitet, habe ich einmal eine Probefahrt in einem, und das war auch wirklich das erste Mal, dass ich alleine mit einem Porsche irgendwie gefahren bin, weil ihr könnt euch vorstellen, auch bei Ringpolice, man macht da natürlich keine Ausfahrt mit Kundenautos, logischerweise. Und da habe ich das erste Mal für ein Wochenende einen Cayman 718 GTS bekommen. Oder andersrum 718 Cayman GTS, so heißt das Ding ja. Leider ein Vierzylinder. Also der Klang ist echt nicht nice, aber wie das Auto halt um die Ecke fährt,
ist sagen, halt vom Fahren ist das schon
krass, her, super Dinger.
Also super wie das Dinger. Da war es echt vorbei mit mir. An dem Wochenende war es einfach geschehen.
Und dann kann es ja mit jedem Porsche nur noch besser werden eigentlich, ne? Mit jedem anderen.
Ja. Und das ist auch einfach und du liest immer Vergleichstests, beispielsweise ein GT4 oder ein GTS im Vergleich zu einem M2. Der M2 ist viel günstiger. Ist auch gewinnt auf diese Tests, hat auch mehr Leistung. Alles gut und schön, aber wenn du wirklich einmal ein Mittelmotorauto oder ein Heckmotorauto um die Ecke gefahren bist in der Eifel, da ist einfach vorbei.
Kein Porsche dann. Ich wollte sagen, der M2 ist kein Porsche. Ja. Nee. Das ist einfach.
Und du nimmst auch irgendwie als Porsche, nimmt man das auch alles ins Kauf, so in Kauf. Das Navi irgendwie, das hat alles so 2 Jahre hinterherhängen.
Das ist egal.
Ja, guck mal, also ganz ehrlich, mein 718 GT4, der sieht von innen aus wie. Also das ist alles schön, ne? Mit Alcantara-Leder und so, das ist alles vom Feinsten. Aber unterm Strich könntet auch jetzt so technisch ein früher Golf 7 sein. Mhm. Oder ein Golf 6. Aber das,
ja, gut.
Ja, ich weiß es nicht, was das ist.
Ja, es ist egal. Ich unterschreibe das so.
Ich auch. Das hat immer wieder zu diesem Thema
zurückkommen. Ja,
wir können, wir können, habe ich die Frage jetzt überhaupt beantwortet? Ah, der eine Moment.
Ich verstehe die Frage nicht.
Also ich beantworte die Frage dann so. Den einen Moment kann ich wirklich nicht rausfiltern. Wenn vielleicht dann das erste Fahrt Nordschleife mit dem GT4. Mhm. Also unfassbar.
Ja gut, da
unfassbar kommt,
dann ist er geschissen. Dann kann sich wirklich gerne einbrennen, ne?
Ja.
Im Kopf, das ist klar. Ja,
dann ist vorbei. Dann ist wirklich vorbei.
Ja. Ja, aber also die erste Fahrt war wirklich unangenehm. Also ich glaube, das war die langsamste Runde GT4.
Und der Stift hat schon mal
aber besser als eine Planke, ey.
Ist doch scheißegal. Ja.
Scheiß drauf, das ist, Hauptsache Ding kommt heile wieder an, ey.
Aber jetzt mal ehrlich, wenn du sagst, erste Fahrt, Nordschleife und dann noch mit deinem Porsche.
Ja.
Also wie weit weg warst du denn vom persönlichen Limit? Ich behaupte jetzt einfach wahrscheinlich sehr weit.
Sehr weit, ja. Ja,
weil,
glaube ich.
Sehr weit. Würde ich auch nicht, könnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
Nee, ich auch nicht.
Das Gute war, dass ich mich halt wirklich selber gut kenne und diese Fahrt halt wirklich mit meiner Frau zusammen gemacht habe. Einfach an einem ruhigen Wochenende halt vorher gecheckt, so ist was los. Und dann einfach hingefahren und dann so alleine, einfach entspannt auch mit ihr drin, eine Runde gedreht.
Die oder zur Not zwei, noch mal eingereift, ne?
Und ich muss dazu sagen, ich bin kein Nordschleifenfahrer. Ne? Also ich habe insgesamt in meinem Leben vielleicht 20 Runden gefahren. Ne? Das fahren andere im ersten Monat der Saison. Und man kennt die Strecke auch einfach nicht. Und ich habe schon den Winter vorher Gran Turismo Sport gespielt wie ein Wahnsinniger.
Aber das reicht ja.
Um dann, die dann Strecke einzuprägen. Ja, aber du
meinst
du
hast meinen so, das.
Ja, ich muss auch sagen, das hilft wirklich, um die Strecke dir einzuprägen.
Streckenverlauf
aber
schon, auf jeden
Fall, aber es ist halt immer noch was anderes, wenn du weißt. Und es gibt so viele Stellen an der Nordschleife, wo du einfach nicht siehst. Wenn du die Strecke nicht kennst, fährst du die Kurve nicht voll und auch nicht halb voll. Mhm. Du fährst ja einfach ohne Gas.
Ja.
Und
man ist froh, wenn man durchgekommen ist.
Ja, also wirklich, es war unfassbar cool. Später dann auch mal einen Tag mit Frankie da gemacht und wirklich auch mit dem Golf 2 dann erstmal ein paar Runden gefahren und dann auch zusammen mit Frankie mit dem GT4 und das war echt cool. Also ich glaube, da hat der Frankie richtig gelitten. Gibt's glaube ich auch ein Video zu dem Hauptkanal.
Weißt du zufällig eine Rundenzeit? Nee, ne?
Nee, wir, also A, musste ich dich kurz daran erinnern, dass man auf der Nordschleife keine Zeiten nehmen darf. Und B, nee, haben wir auch nicht gemacht. Aber das wird auf jeden Fall über 10 Minuten gewesen sein. Also man könnte ja theoretisch, glaube ich, gucken. Wir mussten das Video natürlich, du musst es dann immer so cutten, dass man da auch keine Zeit entnehmen kann. Mhm. Aber das wird auf jeden Fall über 10 Minuten gewesen sein. Also klar, wir hatten auch Verkehr und aber ich hab's da nie drauf angelegt, ohne Frage.
Ja gut, ich meine nur, ne, dass man da offiziell nicht auf Zeit fährt, aber dass sie alle eine App auf dem Handy haben und Bridge to Gate einstellen, ist ja auch
ja klar.
So, so viel dazu.
Ne? Ja klar, aber ich mach's für den Spaß. Ja, werde es vielleicht auch in Zukunft für den Spaß machen, aber wie schnell das dann ist, das ist mir egal. Mhm.
Ja, vor allem wenn man als Hobbymensch, der mal auf dem Ring fährt, ist Rundenzeit, finde ich persönlich, wäre mir persönlich auch vollkommen egal.
Ja.
Hauptsache ich habe Spaß
und
ich bin für mich schnell gefahren.
Und wenn du alleine die App anhast und da drauf guckst, dann überschätzt du dich vielleicht.
Ja.
Und gerade, ich habe das mit dem Cayman einmal bei Nässe gemerkt, was natürlich sowieso mit dem Auto, weil der Semis hat, komplett für den Arsch ist. Mhm. Aber wenn der Mittelmotor kommt, dann ist sie sofort ciao.
Ja,
klar. Also der AMG, der sagt, okay, wir driften jetzt mal. Also möchtest du gegenlenken jetzt? Wenn du jetzt gegenlenken würdest, wäre gut. Dann lenkst du gegen und dann funktioniert das. Der Cayman sagt einfach ciao.
Ciao. Ja, geht, tschüss.
Ja,
geht, genau. Geht nicht.
Aber wie gesagt, das ist ein Moment, den würde ich mir auch daran erinnern. Den kann man sich
wohl merken. Und was man da wirklich sagen muss, ich bin zwischendurch auch mal mit dem RS4 eine Runde gefahren, was man da wirklich Porsche sagen muss, du fährst da hin auf Achse, du fährst da 3-4 Runden und du fährst wieder nach Hause. Die Bremse macht keinen Mucks, das Auto macht keinen Mucks. Das ist einfach, also das ist wirklich das beste Auto, um das zu machen.
Ja, wie man so schön sagt, und auch noch mit dem Dialekt, ne? Es ist halt ein Sportwagen.
Darf auch so bewegt werden.
Sportwagen.
Ja. Herrlich. Das hast du in der letzten Jahren immer viel auch mit Tuning oder mit Umbauten zu tun gehabt. Mhm. Ist ja mit Red Bucket so eigentlich jetzt wahrscheinlich erstmal nicht so umsetzbar.
Ja.
Jetzt könnte man ja meinen, dass du das vielleicht vermissen würdest oder könntest, ne?
Ja, jein. Also zum einen genieße ich das gerade total, Serienautos zu fahren. Wirklich.
Das habe ich aber, wer dir vielleicht auch folgt, der weiß das, du hast letztens bei deinem Golf 8 irgendwie eine Story gemacht. Ja. Ich hätte so Bock, das Ding umzubauen.
Ja, das kickt dann immer durch. Ja. Ne? In so Momenten, wo du dich halt umdrehst und denkst so, ja, Hätte ich mich auch nicht umdrehen müssen. Hätte ich mich an der Stelle nicht umdrehen müssen.
Aber die Momente kommen immer wieder bei uns so durch, eigentlich bei so Leuten. Ne?
Aber ich meine, ihr werdet das auch kennen, ne? Wenn du mit so einem Tuning-Auto im Alltag fährst, dann denkst du manchmal so, ach komm, wäre das geil, jetzt schon Ballonreifen einfach mal auf dem Bordstein. Ja,
deswegen. Also wenn ich nur ein Auto hätte, wäre das auch safe umgebaut. Aber ich bin in einer glücklichen Lage, dass ich auch im Alltag einfach in Serien Touareg fahre, bin damit mehr als happy.
Gutes Auto.
Ne? So, und wenn ich halt rüpelhaft unterwegs sein will, dann nehme ich einen von anderen beiden und fertig. Ne? So.
Ja. Aber also klar gäbe es für Red Bucket die Idee, da mal ein Projektauto zu bauen, auch die Leute mitzunehmen und die Karre auch auszustellen, dann an Messestand oder whatever. Mhm. Aber ist gerade auch rein finanziell nicht geplant. Also ich stecke gerade meine ganze Kohle in die Firma. Völlig klar. Da müssen einfach gerade Prioritäten gesetzt werden. Aber klar steht das irgendwo auf einer To-Do-Liste. Steht auf
dem Speiseplan.
Aber ich muss auch sagen, dass da auch Stuttgart wieder ganz oben steht und dass da, also gerade ist da das Short-Time-Goal, sag ich mal, da wieder irgendwas zu finden, irgendein Auto zu finden, was meinen Rücken zulässt und was mir trotzdem Spaß macht, weil ich das wirklich als Ausgleich sehr genieße, einfach mal am Sonntag zur Frau zu sagen, komm, wir fahren mal eine Runde durch die Eifel. Das ist, glaube ich, mein einziges Hobby, neben der Arbeit, da einfach mal dann eine Runde zu drehen.
Und abzuschalten einfach, ne?
Ja.
Gerade für so ein Thema, wie stehst du? Weil ich vermisse noch so eine Sparte von Autos in deinem Portfolio. Das wäre vielleicht mal was Älteres. Wäre für sowas nicht vielleicht was Älteres auch vielleicht eine adäquate Wahl?
Absolut. Das ist bei mir eine ganz spezielle Sache. Es gibt zwei speziellen Sachen in meinem Verhältnis zum Auto. Das ist zum einen, das habe ich noch nicht erzählt, dadurch, dass ich halt damals eine Lehre gemacht habe, war für mich Schrauben und Auto immer Arbeit. Mhm. Und ich hatte nie den Background zu Hause, dass wir irgendwie eine Grube hätten oder Werkzeug oder so. Und habe das halt nie privat verfolgt, sondern nur in so Bastelstunden dann bei Mercedes. Und deshalb ist es irgendwie dazu gekommen, dass mir Schrauben privat nie Spaß gemacht hat. Das kann keiner nachvollziehen. Und alle sagen, du bist ja kein richtiger Tuner. Aber ich habe auch immer, dann ging es ja auch dann los mit Luftfahrwerk. Und da war bei mir schon auch so die Grenze gekommen, wo du gesagt hast, so lass das mal lieber einen Experten machen. So, wenn zu Hause das Dach leckt, dann lässt auch ein Dachdecker kommen und hängst dich nicht selber aufs Dach. Und so sieht das, ähnliches Problem gibt es da bei alten Autos. Ich liebe alte Autos. Allein ein 993 ist ja mittlerweile auch ein altes Auto.
Ja.
Aber ich bin leider ein krankhafter Perfektionist. Und da fällt es mir einfach schwer. Also ich glaube, du musst auch selber schrauben können und wollen, wenn du ein altes Auto fährst.
Man ist halt total finanzstark und
du hast das halt geht wirklich, ja
auch, ne? Aber das muss man aufholen.
Genau, du musst die Kohle dann dafür haben und dann auch immer damit leben können, dass dein Auto dann des Öfteren vielleicht auch mal weg ist.
Ne? Ja, aber dann muss man auch mal ehrlich sagen, ihr wisst selber, find mal einen, der alles so
macht, wie
du gerne hättest.
Auch das kommt dazu und also, dann auch sofort.
Und dann noch beim alten Porsche.
Ja.
Das ist ja noch mal ein spezielleres
Thema. Ja, von dem alten Porsche ist gar nicht zu reden. Das ist ja also
utopisch. Ne?
Ja, also was da ja teilweise passiert, wenn dir da was am Motor passiert.
Mhm.
Dann ist ja einfach Privatinsolvenz.
Ja, ist
genau. Also ich würde zum Beispiel ein 129er SL, mega gutes Auto. Also ich stehe gerade so auf diese 80er, 90er Dinger. Hätte auch immer gerne, also ich bin auch schon damals sehr viele 190er Probe gefahren, weil ich das auch ultra geil finde. Ein 190er auf Luft ist einfach ein schönes Auto, da musst du nichts dran machen. Am besten so hässlich wie möglich. Also da gibt's ja die wildesten Innenausstattungen.
Ja, das stimmt.
Und das ist ja das, was man heute eigentlich haben will. Ne?
Ja. Und dann schön platt mit Luft und Rädern.
Und wie geil und ist das, wenn die Karre komplett bordeaux-rot ist von innen?
Ich feier das schon. Ich finde das schon geil. Ja. Das war ja zu der Zeit oder generell so früher auch noch mehr farbige Armaturenbretter, Lenkräder, Teppich, Sitze. Ich feier das auch.
Mega. Ich verfolge gerade noch einen 928, glaube ich.
Den hätte ich dir jetzt eigentlich empfehlen wollen, aber du hast irgendwie gesagt, 8-Zylinder findest du doof.
Dann ist es ein 94, es ist kein 8-Zylinder. Ich komme bei diesen Porsche immer durcheinander mit 924, 928.
Nee, 928 ist der
immer 8-Zylinder, ist der V8, ne?
Ja. 924 ist der mit dem Audi-Motor. Ist der
kleine Scheinwerfer, ne?
Ja, genau.
Dann ist es der.
Ja, der 928 hat die runden Lampen, die hochklappen.
Ja.
Ist der längere.
Das ist auch der teure, ne?
Also das ist der etwas teurere.
Aber der
ist auch der gediegene Gleiter. Da war damals die Idee davon.
Okay, und der ist halt auch komplett, der ist außen innen lila. Ich finde das unfassbar geil. Ich habe es meiner Frau gezeigt, die sagt, Junge, was stimmt nicht mit dir?
Dann ist es der Richtige. Wirst du niemals irgendwas Nettes.
Ja, aber das ist, halt auch die Wohnsituation. Ne? Ich will, dass das Auto gut steht. Mhm. Und unsere Tiefgarage hier unten, da geht kein Auto rein. Also der Platz ist eigentlich nur Abstellraum da unten. Katastrophe, wer das Ding konstruiert hat. Wahnsinn. Und ja, ich will mir gerade einfach kein Auto noch ans Bein hängen. Irgendwann wird das auf jeden Fall kommen. Ich hätte auch ultra Spaß an einem Käfer oder ein T1 oder T2, mhm, sowas. Also ich finde alte Autos unfassbar gut. Aber wirklich erst dann, weil wenn andere Dinge im Leben abgehakt sind.
Ja, das ist ein Luxusgut. Das muss man sich erlauben können.
Auf jeden Fall.
Und da muss dann dafür auf was anderes zu verzichten, was man eigentlich notwendiger benötigen würde, das ist falscher Weg, ganz klar.
Ja, kommt immer drauf an, wie notwendig oder wie viel das einem gibt. Hm. Also ich kann viele Leute verstehen, die sagen, ey, ich fahre jetzt hier, verfolge mein Hobby jetzt auf dem vorletzten Euro, weil mir das einfach so viel gibt und weil ich das zum Ausgleich von meinem Alltag brauche. Und dann unterschreibe ich das immer, solange man sich jetzt nicht komplett in den finanziellen Ruin reitet.
Dieser Punkt oder dieses Beispiel, da ist immer noch das normale Leben ja noch gegeben.
Ja, ja,
ich habe schon mich mit Leuten unterhalten, weil ich da einen Radsatz damals abgeholt habe. Da war die Heizung aus.
Jo, da musst du mal überlegen,
ey. Ja. Weil es nicht gereicht hat.
Ja.
Aber eine gemachte Karre draußen stehen.
Das hast du aber auch immer häufig.
Ja. Das muss nicht so sein.
Karre, ne? Mega geil, steht davon, dann kommst du rein, gefühlt sitzen die auf dem Boden und haben ihre Matratze auf dem Boden
liegen. Das meine ich. Das ist dann nicht ganz so. Ne?
Ja. Das ist ein gutes gesetzt, Thema, was ihr da ansprecht. Da hatte ich auch teilweise bei How Deep, ich hatte das so im Hinterkopf, so dass die Leute das auch verstehen müssen, dass wir halt Autos gestellt bekommen teilweise auch. Natürlich bezahlen wir die, aber halt auch günstiger.
Ja, wollte gerade sagen,
weil dann immer, es kommt so rüber, als wenn man dann so alle 6 Monate ein neues Auto bauen muss und neue Folie und neue Dreiteiler. Und ich glaube, dass viele Leute dann so einen Druck verspüren, da mithalten zu wollen. Mhm. Und das ist halt Quatsch.
Kannst du nicht damit
vergleichen. Also ich feiere Leute viel mehr, die seit 10, 15 Jahren ihr Projekt bauen. Und da vielleicht alle 2 Jahre mal einen anderen Satz Räder drauf machen. Und wenn man da clever investiert in BBS oder so, die verkaufst du auch nach 2 Jahren zum selben Preis oder mehr wieder.
Ja.
Und das bewundere ich viel mehr, wenn du das halt hast. Leider bin ich da halt so versaut und habe da immer alle 6 Monate ein neues Auto gehabt. Und das ist aber nichts, was ich im Nachhinein irgendwie toll finde, weil das ist genau dasselbe Thema wie mit der Leistung. Das hat mich einfach versaut, muss man sagen.
Glaube ich dir. War schon ein bisschen was gefahren, sag ich mal. Ne?
Ja.
Das war natürlich auch ein bisschen was gewohnt, ne? Ja, jetzt haben wir schon hier ganz schön was zusammengesprochen.
Ja, wir sind eigentlich auch noch gar nicht am Ende, sag ich mal, ne? Oder willst du
was, schon... Was haben wir denn auch für Uhr?
Willst du schon...
Ja, wir sind jetzt schon bei Stunde 15.
Nein!
Stunde 17, doch, haben wir schon auf dem Schirm.
Alter Schwede.
Ja, das ist...
Unfassbar. Ja, und wir haben ja auch noch gar nicht über so ein paar Sachen gesprochen, ne?
Ich befürchte, dass ich davon eine Stunde Monolog geführt habe.
Das fühlt sich nur so an.
Okay. Ja. Ja. Aber generell ist das Format ZK Meets, es ist ja nun mal so, uns kennen die Leute und wir sammeln jede Woche und es geht ja dann noch um den Interviewpartner, um den Gast, sag ich mal, ne, ist ja klar. Ja,
danke, dass du den Kahn aus dem Dreck gezogen hast.
du hast vorhin, als du über Unternehmen gesprochen hast und Social Media und hin und her und was du so alles machst, hast du eins gar nicht erwähnt, was wir auf unserer perfekt vorbereiteten, tollen Liste stehen haben. Und zwar das Thema, wie heißt das hier so schön?
Autoprinz.
Oh ja. Was hat er denn damit auf sich?
Ich wollte das Format hier einfach nicht in eine Johannes Lang Werbesendung verfallen lassen.
Nein.
Autoprinz wird, so Gott will, starten wir damit am 2. November. Wird quasi ein Online-Shop für automotive Kunst. Ich bin da mit sehr, sehr vielen Künstlern in Kontakt oder schon verpartnert und wir werden quasi ja alles Kunstdrucke anbieten rund ums Auto. Ob das jetzt ein Artwork ist von einer Rennstrecke, ob das Fotos sind von einer Rennstrecke oder Fotos von klassischen Autos, von getunten Autos oder auch wirklich gemalte Kunst. Das ist so ein breites Spektrum aus Fotos und Illustrationen und wie gesagt halt auch Ölmalerei teilweise. Und das möchte ich den Kunden halt anbieten. Leider habe ich da relativ hohe Qualitätsansprüche und es hat jetzt 2,5 Monate gedauert, die passende Druckerei zu finden. Und ich habe heute das Angebot über die Kosten bekommen und das ist auf jeden Fall alles, ist alles was teurer.
Wieso häufig?
Ja, und aber es ist jetzt so mein zweites Baby geworden. Wird auch in Aschaffenburg quasi gehandelt, was total toll ist, weil ich wieder aufs selbe Team zurückgreifen kann und auf die, auf das Lager, was da ist. Also Lager ist halt das A und O, und wer Kunde bei Red Bucket ist, der weiß oder der hat mitbekommen, wir sind teilweise schneller als Amazon. Also es ist geisteskrank, wenn wir, wenn ich hier am jeden Donnerstag um 12 Uhr die neuen Angebote der Woche raushaue und am Freitag Mittag Bilder bekomme von Leuten, die ihre Ware haben. Aber da denke ich mir so,
also, das ist flott.
Keine Ahnung, wie es funktioniert. Ne? Also ich weiß nur, dass irgendwie in Aschaffenburg 6-mal am Tag abgeholt wird. Als alle 2 Stunden kommt da DHL, UPS, GLS.
Wahnsinn. Ich frage mich immer so, wann das passiert ist. Also ich irgendwie so gefühlt von jetzt auf gleich ging alles ratzfatz. Es war immer alles einen Tag später da. Aber die Frage ist ja, wenn man jetzt mal ehrlich ist, immer noch, warum? Also ich meine, bringt mich das jetzt wirklich um, wenn ich was mittwochs bestelle und es ist Freitags oder Samstags in Anführungsstrichen erst da, was ich persönlich immer noch schnell finde. Ne, aber manche sind ja wirklich so, ich bestelle das jetzt und die rennen sofort zum Fenster und warten.
Ja. Ne? Das ist auch auf jeden Fall safe ein Grund, warum wir damals mit Red Bucket aufgehört haben, weil das ist halt mittlerweile durch Amazon und durch die Big Player ist das, was der Kunde voraussetzt. Das ist Punkt Null. Ja. Dass das in 2 Tagen oder 3 Tagen da ist, spätestens, das ist Punkt Null.
Und aber irre, ich weiß nicht, irgendwie für mich geht's immer
absolut
noch das Produkt. Ich meine, klar, ich freue mich, wenn das schnell da ist, natürlich, aber ich mache auch kein Fass auf, wenn es mal 3 oder 4 Tage dauert.
Um absolut, Willen, das war auch nicht meine Voraussetzung für die Zusammenarbeit, aber es ist schön, dass es so ist.
Natürlich.
Und ich verstehe es bis heute nicht.
Ich finde es auch krass, ich finde es auch geil,
dass es so ist. Erklär mir mal, wie soll das denn funktionieren? Also jetzt sagen wir mal, der bestellt um 12 Uhr.
Ja,
dann wird das Paket dann um 14 Uhr schon abgeholt. Aber wie schafft das Paket das denn von Donnerstag 14 Uhr bis Freitag 14 Uhr dann am anderen Ende von Deutschland
Hammer
zu sein?
Das ist doch
Hammer. Das ist ja zwischenzeitlich durch 2 Zentren gelaufen oder keine Ahnung, mit einem LKW und dann mit einem Sprinter gefahren.
Ja, fragt man sich wirklich.
I don't know. Und ich habe das eigentlich teilweise auch studiert, aber ich verstehe trotzdem nicht.
Ja, das ist aber natürlich geil, dass es so ist. Natürlich ein geiler Nebeneffekt, ne? Aber schon echt bemerkenswert. Ich finde das krass.
Ja. Jetzt ist halt, wie gesagt, bei Autoprints gerade die Problematik, wir haben halt Testdrucke machen lassen. Die sind Anfang der Woche erst angekommen und ich habe die halt komplett abgesagt, weil das halt nicht das war, was ich wollte, und habe jetzt in den letzten Tagen dann quasi noch eine Druckerei überredet, das zu machen, wie ich das möchte, was natürlich auch jetzt der Grund ist für die erhöhten Preise. Aber es wird jetzt halt schwer, dass wir am 2. November die Ware da haben. Und wer mich kennt, weiß, ich werde da kein Risiko eingehen. Wenn das jetzt, also morgen werden da die finalen Verträge gemacht, und wenn da nicht 100% feststeht, dass am 30. die Ware da ist, damit wir die gegenchecken können, dann werden wir den ersten Drop halt eine Woche verschieben. Ja, da bricht mir aber kein Zacken aus der Krone.
Ja.
Und ich freue mich da auf jeden Fall drauf.
Weil die Testdrucke hast du aber hier, ne?
Ich habe Testdrucke hier.
Ich frage für einen Freund nur das.
Ja, nee. Ja klar, also ich hab alles hier. Kann ich euch aber gleich was zeigen, ja.
Also auch die Motive und so, die Stimmung, die da vermittelt wird, als ihr das Profil entdeckt habt und ein bisschen durchgescrollt habt. Ich wollte schon direkt sagen, alles klar, holt mal Bier, take my money.
Findest du gut?
Schick los. Ja, mega.
Ja, mega.
Allein das Motiv mit dem 64er, mit diesem Neonlicht da, irgendwas da alles, ne?
Boah. Das sind coole Bilder auf jeden Fall dabei, lohnt sich vorbeizugucken.
Ja.
Meine Frage, verkauft ihr nur Sachen, nur in Anführungsstrichen, die ihr entwerft, oder kann man jetzt auch
als Kunde
sagen, ich will das jetzt haben, illustriert mir das, oder?
Das ist eine Frage, die sehr, sehr oft gestellt wird. Theoretisch geht das, aber der Kunde unterschätzt, wie teuer das ist.
Ich
will da echt nicht über Zahlen reden, die ich teilweise für die, also du musst dir überlegen, wir reden da ja am Ende des Tages von Kunst. Und wenn ein Künstler mir das Recht gibt, auf unbegrenzte Zeit seine Kunst zu drucken, dann lässt er sich das bezahlen.
Ja, das glaub ich.
Und so ein Auto zu illustrieren, das sind teilweise 8, 9, 10 Stunden Arbeit. Und das kostet halt Geld. Und deshalb biete ich das nicht an. Das könnte man theoretisch, aber das sind halt Summen, das macht keiner für sein privates Auto.
Nee, das geht wirklich in
die. Es gibt da wirklich Leute auf Instagram, wer da möchte, kann mich da gerne anschreiben, dann gebe ich da gerne Kontakte weiter, die sowas anbieten, die auch gut sind und wo das bezahlbar ist. Also wer das möchte, kann mich da gerne kontaktieren.
Okay, also ihr habt wirklich eher so eure Sachen,
ja,
die ihr da anbietet.
Ja.
Du hast gerade schon mal gesprochen, dass vielleicht in Zukunft, ne, vielleicht ein zweites Auto oder hin und her. Das heißt, vielleicht steht da der eine oder andere Plan. Gibt's denn auch noch weitere Pläne, ich sag mal, auf geschäftlicher Ebene? Wir haben jetzt gerade über Autoprints gesprochen. Schlummern da noch Ideen, wenn da welche sind, worüber du nicht sprechen willst? Gar kein Problem. Kann ich verstehen. Ja, es kommt noch was, würde ja auch reichen.
Ja, also ich habe im Moment wirklich Ideen für zwei Leben. was auch der Grund ist, warum ich jetzt ab nächsten Monat ein neues größeres Büro habe und auch meinen ersten Mitarbeiter bekomme, wo ich mich schon sehr drauf freue. Ich habe da über Instagram so ein Bewerbungsverfahren gemacht und einfach nur so aus Spaß, so just for fun, wir gucken mal, was passiert. Und hatte da wirklich, ich glaube, es waren 62 Bewerber.
Boah, das ist krass.
Muss dazu sagen, viele, also ich sag mal 30 von den 62 mit der Aussage, ich würde mich gern bewerben, komme aber aus Stuttgart oder komme aber aus Leipzig. Und das ist dann für mich schon mal weggefallen, weil
das würde ich auch nicht verantworten wollen, quasi das andere
korrekt.
Da alles aufgibt, um nach hier zu kommen.
Genau, du hast auf den Punkt gebracht, es ging mir da echt um die Verantwortung.
Kann ich verstehen.
Und ja, der Andi, der es jetzt geworden ist, wird jetzt erstmal einen Monat bei mir quasi Praktikum machen. Dann gucken wir, ob uns das beiden so gefällt. Und dann geht's da weiter und dann stehen da auf jeden Fall nächste Projekte an. Vor allem für mich ganz interessant, ich würde gerne digitale Produkte anbieten, was auch immer das jetzt sein soll.
Das ist ja sehr, sehr umfassend.
und ansonsten habe ich ja auch genug zu tun. Wer mein Insta verfolgt, wird's wissen. Ich mache halt auch viel Textilproduktion für andere Hersteller. Ob das Snapbacks, Shirts sind, ich übernehme da gerne Design und Produktion und mache auch so ein bisschen Beratung für Unternehmen. Gerade was so das Brandbuilding, die Markenpräsentation angeht und dann auch speziell im Bereich Textil. Und vielleicht könnte man das noch ein bisschen vergrößern. Ich brauche halt jetzt einen zweiten Mann, der mein Background und die Termine alle irgendwie koordiniert.
Ja, irgendwann hat der Tag nicht mehr genug Stunden.
Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. Und dadurch, also ich meine, es ist kein Geheimnis, dass wir kreativen Menschen auch einfach planlos sind, was sowas angeht. Also Termine, Ordnung, Ablage, so that's not my world. Ich bin einfach voll Chaot. Und ich brauche da einfach Hilfe. Und um deine Frage jetzt final zu beantworten, ja, da steht noch einiges an, aber ich kann da gerade noch nicht so was genau zu sagen.
Also wir dürfen uns auf digitale Sachen freuen.
Ja, und natürlich auch, worauf immer viele raus wollen, wird es irgendwann noch mal Mode geben, also ein eigenes Modelabel von mir. Antwort, letzten Monat wäre gewesen, ja, auf jeden Fall. Gerade ist es ein Jein, weil das einfach eine Riesenbaustelle wäre und ich gerade nicht weiß, wie ich das unterkriegen soll. Ich würde sehr gerne, weil mein Kopf da viel gibt. Es gibt auch schon eine Marke, das ist auch alles schon rechtlich gesichert. Es gibt die Marke schon, es gibt schon Instagram, es gibt schon alles zu dieser Brand. Aber ich weiß gerade echt nicht, wo mir der Kopf steht.
Ja, irgendwo hört's auf. Gut, den wir weiter haben, weil es muss ja auch dann vernünftig betreut werden.
Ja.
So halb gar funktioniert das
nicht. Nee.
Das ist auch klar.
Den Fehler haben wir, wie gesagt, dann einmal mit Red Bucket da gemacht, da damals irgendwie nur so ein Nebenschauplatz war oder wie man das nennt. Und das mache ich einfach nicht nochmal. Also entweder richtig oder gar nicht. Und da brauche ich halt jetzt immer diese gute Partnerschaft, wie mit Red Bucket, wie mit Autoprints, wo mir Leute einfach den Rücken frei halten, wo ich halt meinen kreativen Senf einfach auskotzen kann, meine Ideen haben kann und Leute habe, die das dann verlässlich umsetzen, weil anders funktioniert es nicht. Also du kannst halt nicht als Ein-Mann-Show irgendwie meinen, dass du jetzt 2, 3, 4, 5 Ideen gleichzeitig umsetzt und dann da alles machst. Also das funktioniert halt nicht.
Ich glaube, das ist jetzt auch der Vorteil bei dir auch. Ich glaube, wenn einer anfängt, sich selbstständig zu machen, das wirklich zu begreifen und auch einzusehen, dass es alleine nicht funktioniert, ist auch ein Weg, glaube ich. Ne? Mhm. Ich meine, du hast die Erfahrung gemacht durch Haudieb eventuell auch.
Ja.
Ich glaube, wenn ich mich jetzt komplett irgendwie mit sowas selbstständig machen würde, würde ich das so lange alleine machen, bis ich wirklich, weil nach einem Jahr wahrscheinlich erst merke, ja, ich stehe mir jetzt selber voll im Weg, einfach mal was abgeben. Ne?
Ja. Das ist ein ganz schweres Ding. Und hättest du mich vor 6 Wochen gefragt oder vor 2 Monaten, also als es erste war bei Haudieb oder in einem Neuanfang war, ich werde alleine bleiben. Ich möchte keine Mitarbeiter mehr haben. Aber dir wird halt schnell klar, dass das nicht funktionieren wird. Und deshalb steht auch jetzt ganz klar an, ich will jetzt erstmal nur einen Mitarbeiter haben. Und der wird aber den Weg mit mir auch nicht als Mitarbeiter gehen, sondern gemeinsam. Und da soll es halt wirklich, das soll wie eine Geschäftspartnerschaft sein, halt nur mit dem letzten Endpunkt, dass das in letzter Instanz
also die Verantwortung auf deinen Schultern
liegt. Ja,
sozusagen.
Hast du schön gesagt. Ja, dass das letzte Wort meins ist. damit es nie wieder zu dieser Situation kommt, dass zwei Alpha-Tiere irgendwie sich dann gegenseitig im Weg stehen.
Ja, wie war das noch so schön, wie Adenauer schon sagte, Demokratie ist ja schön und gut, aber einer muss halt Sagen haben, ne?
Moin.
Moin.
Ich gebe nur ein Zitat.
Gut aus.
Wer hat das gesagt?
Geh mal hin.
Adenauer hat
das gesagt. Also.
Ja, ja.
Gut, ich hatte nur das A gehört.
Ja, war wir runter, deswegen war auch so komplett entsetzt, ne? Ich einen Schluck trinken, ne?
Boah. Nee, herrlich. Ist doch die Stimmung jetzt Richtung Ende, ist doch jetzt wieder also vom Allerfeinsten hier.
Ja, aber dann kann man dann langsam mal Richtung Schlussfrage.
Wollte ich jetzt sagen. Wir haben ja beim Format ZK Meets immer eine Schlussfrage. Mhm. Die war auch, Obacht, bislang immer dieselbe. Jetzt würden wir aber, weil wir auch so festgestellt haben, diese Frage zu beantworten, der Bedarf ist oft etwas mehr Zeit.
Das ist sehr zeitintensiv. Wir sind ja zeittechnisch schon sehr weit vorgedrungen.
Das heißt, es gäbe auch eine Alternative. Und zwar ist das eine Frage aus den vergangenen Folgen. Das war eine Hörerfrage tatsächlich, die wir jetzt aber dafür adaptieren wollen. Und das ist das mit der Auswahl der verschiedenen Länder, sag ich mal. Also, kannst du dir jetzt aussuchen, ob du die alte Frage haben willst, was sich auf ein Fahrzeug bezieht, oder ob du die neue Frage haben willst, die sich auf die Herstellerländer bezieht.
Ich würde es so machen, weil ich ja auch Zuhörer bin. Also ich bin ja sowohl jetzt hier euer Gast oder ich bin bei euch zu Gast, bin aber auch ja Zuhörer und seit neuestem auch großer Fan. Und deshalb weiß ich, dass man als Zuhörer ja auch dann morgen weiterhören kann. Und es kommt nicht auf die letzte Minute an. Deshalb würde ich einfach beide Fragen nehmen.
Ja, das ist mal ein Wort. Das ist mal ein Wort. Ja, möchtest du dann die erste stellen?
Dann trage ich mal die gute alte Frage
vor. Ja, genau.
Und zwar, die ist auch recht kurz und knapp. Und zwar, sagen wir mal so, welches Auto würdest du wählen, wo es dir wirklich reicht, es nur zu besitzen? Also wo du wirklich sagst, damit fahre ich nicht, aber ich finde das so schön, dass es mir wirklich reicht, das einfach zu haben.
Ja, dass ich Fahren nicht noch glücklicher machen könnte.
Genau.
Als der reine Besitz.
Das wird jetzt für alle Leute keine Überraschung sein. Das ist der silberne 993 mit den Turborädern. Das ist er einfach.
Also da würdest du wirklich sagen, den guckst du dir einfach wirklich
24/7 gefühlt an? Ja, das wäre einfach das 1:1 Modellauto. Mhm. Das einfach da steht, am besten in der Garage mit Glasscheibe zum Wohnzimmer.
Vielleicht, weil du es auch gewohnt bist, es zu sehen und nicht zu fahren, weil du es ja bisher nur als Modellauto hast, ne?
Ja. Okay. Ist halt nur 18 Mal größer jetzt, ne?
Ist halt nur 18 Mal größer,
genau. Wäre es dann.
Ja, dann kann man sagen, kurz und knapp, gut, dass du dich für zwei Fragen oder für beide Fragen
entschieden hast. Das ist eine Premiere tatsächlich. Weil sonst bei der Frage ist immer erstmal Stille, erstmal überlegen. Boah, schwierig.
Also, könnte man jetzt meinen, dass ich mir schon eine Antwort vorher überlegt habe?
Könnte man meinen.
Lümmel.
Lümmel.
Ja, dann hauen wir die zweite Frage raus. Und zwar, wenn du ja sagst, dass du Hörer bist, wirst du es ja gehört haben. Und zwar geht es jetzt um die Auswahl eines Fahrzeugs, Fabrikat, egal, beschränkt aufs Herstellerland. Und zwar wäre es ein Fahrzeug aus USA, eins aus United Kingdom, aus England, eins aus Frankreich, eins Italien, eins Japan, eins Deutschland. Und bitte.
Also gehst du die Länder jetzt nochmal mit mir durch? Also können wir das nacheinander
USA.
Machen?
USA. Wir USA. Gehen das nachher.
Ein Auto.
Ein Auto aus USA.
Egal was.
Boah, das ist eine,
und jetzt das ist eine Wemser-Frage. Importierter Elfer zählt nicht, ne? Ist klar.
Überall jetzt nochmal importierter
Elfer. Elfer aus Amerika, Elfer aus Japan.
Mit kalifornischer Patina, der wäre doch was.
Ich muss dazu sagen, ich bin echt nicht so ein großer Freund von amerikanischen Autos.
Ja, da sind wir dran schon mal.
Genau, das haben wir auch, glaube ich, selber auch gesagt.
Ja, ja.
Ah ja, okay, dann ist es ein alter Mustang. Also irgendwie so ein Fastback, so eine Eleanor.
Ja, meine Antwort, danke.
Meine war Ford GT.
Ja, genau. Aber das ist doch amerikanische Autos, da ist man irgendwann bei irgendeinem Filmauto.
Ja. Das ist
so.
Ja,
ja.
Dann sind halt die Amis. England, da wird schon schwieriger.
Da bin ich im Moment echt influenced. Fand ich früher sag ich nicht, Bentley. Ich finde, Bentley baut tolle Autos.
Mhm. Geile Dinger, stimmt, ja.
Und, also wir müssen jetzt nicht uns darüber unterhalten, dass die geisteskrank teuer sind. Aber zum Preis eines gut ausgestatteten Elvers bekommst du halt auch schon einen Bentley. Ja, und klar. das ist eine Ansage, finde ich. Und vor allem da als Vorteil Volkswagen-technisch, Technik, das sind halt mittlerweile gute Autos.
Ja, klar.
Ich glaube, vor 20, 30 Jahren konntest du das auf jeden Fall, brauchst du einen eigenen Mechaniker, wenn du so ein Ding gefahren bist. Aber jetzt, Ja, würde Bentley sagen.
Das ist auch.
Also, du willst ein Modell, ne? Da wird es schwer. Wie heißen die denn? Wie heißt denn da jetzt so ein
zum Ding? Beispiel Continental GT.
Ja, genau. Beispiel, ja, den nehmen wir.
Da könnte auch stehen, GT. Das Ding, ne?
Ja.
So. Und allein mit
so einem Auto, du das sagst,
dann wieder bestellt. Das ist eine gute Wahl. Wenn man
Farbe,
schon.
Denn, sag mal, Farbe, welche Farbe außen steht mir?
Anthrazit.
Anthrazit.
Anthrazit, würde ich sagen.
Das ist aber schon unsympathisch von dir. Das willst du bei jedem sagen. Sag doch mal.
Nö.
Ja, Anthrazit?
Ja.
Und innen denn? Schwarz, ja?
Vielleicht so ein Nussbraun.
Boah, stell dir vor, außen Anthrazit und innen dunkelgrün.
Ja, das wär schon
fresh. Sag mal, bei so einem Bentley kannst du aber auch außen grün, so British Racing Grün und innen hell, so wirklich ja. Champagner.
Aber bei Beige bei
Bentley, bin ich raus.
Ja, ich generell ja. auch, aber bei einem Bentley, danke. Ja, ich würde das auch nicht bestellen,
boah,
aber
bei einem Bentley geht das.
Kennt ihr den Moment so, oh, guck mal, günstiger Elfer bei ja. Mobile. Oh,
Beige Leder, ciao.
Oh, Beige von innen, ja. Nee, danke, ciao.
Ja, 100%.
Wobei das ja mittlerweile ganz cool ist, in der Moderne sind ja beige Innenausstattung gerne auch mit schwarzem Teppich oder sogar schwarzem oberen Teil des Armaturenbretts. Das macht es verträglich.
Genau, wenn nur Sitze und ich sag mal so die Einlagen der Türpappe farbig
sind. Okay, ganz alles schlimm cool, ne? Fand ich das beim Golf 5 GT, muss ich sagen.
Boah. Golf 4 auch.
Boah, also echt wirklich
so das halbe
Armaturbrett und diese ekligen beigen.
Wild doch.
Ja.
Da fragst du dich auch immer so, was hast du dir damals gedacht? Wobei, ich muss ja dann immer sagen, Respekt an den, der damals den Elfer so bestellt hat, mit Tiptronic und in grün und beige und Schiebedach. Dem muss das Geld ja auch komplett egal sein. Ja,
Hauptsache
weil da wird der Verkäufer ja schon gesagt haben, Dicker,
denken
ich gebe dir 3 Jahre.
Not the optimal choice.
Ja. Aber auch schön.
Ja. Wenn einer dran gefahren gefunden hat, ist das auch in Ordnung für ihn dann. Ne? Ist doch gut.
Ja, da gibt's für jeden was dabei, nicht wahr?
Aber Thema zurück hier, Bentley, das ist ja nun mal, kann man ja nicht von der Backe weisen jetzt hier, ne? Wenn man so ein Auto hat, so ein Continental GT, man unterhält sich mit anderen Menschen über, so ich sag mal, schwanzvergleichmäßig über Motorenkonzepte, was man so fährt. Und man sagt dann, also ich mit euren Hubraumzwerge, ich habe einen W12 Biturbo.
Boah, ja.
Schon, da bist du aber ganz weit vorne.
Ja, aber da kommen wir zu meiner Aussage von ihm, das würde ich mal gerne fahren, ob das denn wirklich kickt oder ob das wirklich so dieses...
Ich glaube nicht,
die Leute von Rolls-Royce sagen, das ist einfach so dieses mächtige, gediegene Gefühl von Kraft. Und das gibt einem halt auch am Ende des Tages nichts.
Also sag mal, einen normalen W12 ohne Turbo jetzt schon, ist schon geil.
Ja?
Ja. Aber ich glaube, mit Turbo schon eine andere Nummer. Aber es ist wirklich, wirklich das, was gerade gesagt wurde schon. Es ist einfach dieses Gefühl von, es fühlt sich so mächtig an. Ja. Einfach, du fährst damit und du weißt, wow, schon richtig geil, was hier gerade passiert.
Ich genieße da halt auch immer diesen Moment so von unten raus. Zum Beispiel auch ein normaler 7er GTI mit Chip untenrum. So da, wo es Spaß macht. Mhm. Ne? So von 0 bis 70.
Mhm.
Was man so im Alltag so benutzt. Da ist der GTI auch das geilere Auto als ein R. Weil bis beim R da mal was passiert ist, bis die Kraft an allen 4 Rädern ist und bis der Turbolader mal gesagt hat, so, ich bin jetzt da,
ja, ich bin da,
da hast du mit dem GTI schon Spaß gehabt.
Das stimmt.
Ja.
Ja, richtig. Kommen wir zum Thema, das war für uns schwierig, weil das ist auch so ein Land mit den Autos, da haben wir auch nicht so viel Ambition zu.
Ja, komm, Frankreich jetzt, oder?
Frankreich.
Aber ist nicht, kommt nicht Bugatti?
Ja. Das war meine einzige, sagen? Das war die einzige.
Kann man nicht.
Doch, ne? Kann man. Habe ich auch gewählt.
Komm, da sag ich aber Renault R5 Turbo.
Geil. Oh, auch geil.
Sehr geil.
Oder auch geil. Ja,
kann man sagen.
Ja, doch.
Sehr geil.
Kann man sagen. Ja, dann nehme ich den. Weil Bugatti, ey, ganz ehrlich, jetzt mal ohne Mist. Ich könnte Jeff Bezos sein, bevor einer von mir, sagen wir mal, über 500.000 für ein Auto bekommt. Never, Alter. Da hätte ich vorher aber komplett Afrika mit Brunnen, Wasser und Brot versorgt, bevor ich mir so ein Auto kaufen würde. Also, ehrliche Aussage.
Ja, vor allem jetzt auch so eine Sonderserie. Und diese modernen, neuen Dinger brauche ich eh nicht so.
Ja.
Meine Wahl wäre dann, wenn Bugatti wäre der EB110. Ne?
Ja, klar.
So, das ist natürlich schon gut. Damit fährst du von hier nach Köln, musst tanken. Ne? Ist
klar. Ja.
So.
Ja, aber
das ist ja so ein Kult-Killer-Auto, ne?
Aber ich glaube, dass das auch so, der Wagen, dann in der Liste ist dann auch immer der Jaguar XJ100.
Ja, nee. Dieses ganz lange, flache Ding, auch mit den Klappschwein, mit den Schlafaugen, ne?
Auf jeden Fall ist das.
Und dazu gehört auch ein F40 in die Kategorie.
Genau, ja, F40 und Countach vielleicht noch.
Ja.
Das sind so die Klassiker, ne?
Aber ich glaube, dass jeder von uns enttäuscht wäre, wenn man die Dinger mal fährt.
Ja,
die fahren.
Definitiv.
Also das sagt auch jeder, der mal ein F40 gefahren ist, sagt, das ist ein Golf 2 mit Leistung. Mhm, ja. Also stell dir nichts anderes vor, es ist genauso.
Ja, auch nicht schlecht.
Ja, glaube ich.
Wo wir gerade beim Thema sind, Italien ist an der Reihe.
Da würde ich dann doch Lamborghini vorziehen. Es gibt ja nur zwei Sachen, die man da sagen kann. Da würde ich Lamborghini vorziehen, da würde ich einen Huracan nehmen. Und einen Urus. Ich würde Urus nehmen.
Urus finde ich auch gut.
Boah, Urus ist halt ist auch geil, für mich, Wendetas und SUV, kann man den Bentayga nehmen, kann man den Urus nehmen oder diesen hessischen Klotz von Rolls-Royce. Wie heißt der?
Ich weiß nicht, nochmal, ich komme mal, ich glaube, der ist aber
Cullinan.
Cullinan.
Mach sein.
Kalle heißt der. Aber der ist so schäbig und der fährt auch wie Kacke, habe ich mir sagen lassen, nicht persönlich, aber ich habe es mal in der Reportage gesehen.
Aber so ein Urus,
weil so ein RSQ8 auch schon fett ist, wenn man so von SUV redet.
Ja. Ja, aber Italien, wenn du sagst, man könnte nur das sagen, ne?
Aber weil ist mit so einem Lancia Delta Integrale zum Beispiel.
Oh ja, stimmt, hast du das. Ja, aber da brauchst du auch einen eigenen Mechaniker und da kommt schon wieder da ist in meinem Kopf direkt, geht kaputt, Johannes. Ja, aber schwierige Frage. Würde ich denn, also in dieser Frage, würde ich alle Autos parallel haben oder muss ich einfach nur einen sagen und das wäre dann mein Auto?
Das wäre dein Auto.
Das wäre dann mein Auto.
Ja, ja.
Na, dann würde ich einen Huracan nehmen. Weil nur so ein SUV, das wäre ja, also nee.
Ja, gut.
Dann wird schon hoch.
Ja, gut.
Auf sympathisch angelehnt.
Japan.
Japan, Skyline
R32. Ich wollte gerade sagen, welche Front bist du? Skyline oder Supra?
Nee, safe. Safe.
Ich war auch bei Skyline.
Da bin ich zu sehr The Fast and the Furious influenced. Mhm. Wobei das eine dumme Antwort ist, weil der Mann, von dem wir alle reden, beide Autos gefahren ist. Mhm. Aber da ist Skyline.
Also R32 oder
was? Ja, Teil 2. Teil 1 war bei mir so, das war noch so eine Videotheksnummer. Habt ihr Teil 1 im Kino geguckt? The Fast and the Furious?
Nee.
Nee, ne?
12.
Nee. Also ich habe Teil 1 habe ich in der Videothek gefunden, zufällig. Da gab es damals Biker Boys und den.
Geil. Nee, Biker Boys, yo. Biker Boys,
guter Film auch, oder?
Ja, sicher.
Und Teil 2 war dann halt das erste Mal, wo man im Kino war. Mhm. Und das ist einfach, da hat's angefangen. Ne? Ja. Da haben wir die Neonröhren ausgepackt.
Ja, das war geil. Also ich war bei R34 GT, ja, bei Japan.
Ey, habe ich 32 gesagt? Mhm. Ich meinte natürlich auch 34.
Ach so,
Ich komme da mit den Zahlen. R34 natürlich.
Ja, okay, Entschuldigung.
R32, auch sehr schönes geil. Auto, hat mega. Ja der Ron bei uns eingehabt. Aber R34, ja. Nee, habe ich versprochen. Ich bin da nicht so im Thema, muss ich so gestehen.
Ja, ist ja nicht schlimm. Ja. Ist ja nicht schlimm. So, und dann, last but not least, Deutschland.
Ja,
das wäre dann wahrscheinlich wieder der silberne
993. Nö, da sage ich jetzt,
wenn man nur einen hat?
991.2 GT2 RS. Auf ganz sparsam
Nee, also das war auch meine Antwort.
Ja?
Ja, Killer. Das Auto ist einfach ein Killer.
Ja, das ist.
Ich habe einen 964 Turbo gehabt. Also
auch ein gutes Auto.
Ja, aber will ich das alte, weil der hat auch Leistung und ich mag halt wirklich so dieses klassische, das ist dann so richtig entspannt Autofahren, aber halt auch, du kannst auch Gas geben, wenn du Bock hast, weißt du?
Ja, aber man darf bei Porsche das nicht unterschätzen mit den stehenden Pedalen. Das ist echt krass, wenn du, auch ein 993 hat das ja noch, wenn du damit, also ich das erste Mal 993 gefahren bin, da ist auch schon okay, das ist auf jeden Fall was anderes.
Für Käfer halt.
Ja,
stimmt. Nur modern.
Aber klar, 964 Turbo, 993 Turbo.
Schon geil. Ja. Sehr, sehr geil. Aber ein GT2 ist halt auch, es ist halt, du hast das Problem halt, die haben halt viel Geiles. Das ist sehr schwer, sich da zu entscheiden. Ich finde auch einen Taycan geil. Ich finde auch einen 992 geil, 996, 997, das ist alles.
Also Taycan, unfassbares Auto.
Ja.
Also wirklich, ich bin, letztes Wochenende sind wir, da liegt die Urkunde da rechts neben dir vom Taycan Slalom Cup.
Ach geil.
Wir sind so ein Slalomrennen gefahren mit so einem Taycan, das war wirklich unfassbar. Aber danach konnte ich meinen Nacken auch wieder eine Woche wegtun.
Ne? Der drückt richtig, ne? Was war das, ein Turbo S auch? Jetzt richtig voll?
Ja, also das
ist einfach. Wenn so eine E-Power kommt, das Ding, das schmeißt ja ein Amboss ins Kreuz.
Ja, also das ist natürlich nicht sehr, sehr gut für meinen Nacken, aber es ist auf jeden Fall unfassbar.
Das war's wert, ne?
Und auch wie das Ding um die Kurve fährt, halt durch diesen Schwerpunkt. Also das ist unglaublich, wirklich.
Glaube ich.
Ja, das war noch sehr, sehr ansprechende, sehr adäquate Antworten, muss ich sagen.
Sehr zufriedenstellend.
Und, ja, doch.
Das freut mich.
Das ist auch genau unser Ton, das die auch immer so haben hier. Und dann ist es jetzt eigentlich an der Zeit, dass ich mich und wir uns für deine Zeit bedanken wollen und dass du uns hier empfangen hast.
Sehr, sehr gerne.
Und uns hier mit dem köstlichen Getränk hier versorgt hast. wenn man das ist.
Hat sehr gemundet, ne?
Ja.
Ganz sehr gemundet.
Das freut mich.
Ja.
Das freut mich.
Es hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ja, mir auch. Also ich habe zu danken. Mega toll, dass ihr nach hier gekommen seid. Sehr, sehr gerne.
Der ist schon wieder eine Runde. Der könnte jetzt auch noch 3 Stunden weitergehen.
Ja, ja. Und auch jedes Mal, das sage ich jetzt auch wieder als Hörer, jedes Mal, wenn ich dann zuhöre, denke ich so, ja, dann mach doch einfach. Nee, aber wirklich, vielen, vielen Dank. Hat mich gefreut. War mein sehr erster schön. Podcast und
also wir haben dich
entjungfert. Ich hoffe, es wird nicht mein letzter sein.
Gehen wir doch mal von aus, ne?
Das kommt drauf an, wie ich meine Stimme finde, wenn ich mir das hier anhöre.
Darf gespannt sein. Ja, ja, Stunde 3/4 haben wir im Sack.
Nee.
Ja, das ist unfassbar.
Lecco mio, sagt man.
Wahnsinn, hier. Ne? Man könnte sagen, Lecco mio, leck mich in den Arsch. Ja, in diesem Sinne also, ne?
Ja, von meiner Seite soll es auch gewesen sein. Ne, Glas ist leer, Stimme ist leer.
Die Flasche ist auch leer.
In diesem Sinne ist es von meiner Seite das gewesen für heute.
Ja.
Tschüss, Freunde.
Einen wunderschönen Tag wünschen wir noch.
Tüdelü.